habe gesagt, für Bärbel wird das heute irgendwie ein bisschen crazy, weil sie muss ja quasi jetzt ihr Kellnermesser ja. dir
ich
übergeben.
Ich habe schon draufgeschrieben und habe schon gefragt, ja? Ich habe mich gar nicht getraut zu fragen, ob ich das übernehmen
soll. Verkraftest du das? Okay. Das ist ein ganz schwieriger Moment gewesen, glaube ich.
50 Folgen Born to be Wine. Zu diesem kleinen Jubiläum sind Philipp und ich dorthin gefahren, wo andere Leute Urlaub machen. Nach Sylt. Oder genauer gesagt, in die Dünen des Söllringhofs. Dort haben wir Bärbel Ring getroffen. Vielfach ausgezeichnete Sommeliere, Buchautorin und der beste Beweis dafür, dass man zur Weltspitze gehören kann, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Freut euch auf eine Folge voller Meeresrauschen, Humor und Weinwissen, das sich ganz langsam vom Glas in eure Gehörmuschel schmuggelt. Also, Füße in den Sand, Glas in die Hand und dann viel Spaß mit unserer 50. Folge Born to be Wine.
So, aber wir fangen mit was an, wo wir kein Messer brauchen, ha? Im Hauschampagner.
Mit uns als echter Hauschampagner, aber auch ein Haus drauf ist.
Ja, ja, genau. Genau. So, also du bist jetzt nicht nur Sommelier, sondern du bist Sommelier. Wie sagt man Sommelier?
Sommeliere.
Sondern du machst auch noch Champagner quasi.
Also die Cuvée, die ist vorgegeben, aber das Etikett durfte ich gestalten. Und das ist das zweite Jahr, dass wir es jetzt machen mit La Cour Goupillon. Und das erste Jahr war unser Bänkchen-Champagner, da war das Bänkchen drauf.
Den Deckel nicht mit nach Hause.
Natürlich.
Und im zweiten Jahr ist es ein Haus-Champagner, wo das Haus drauf ist.
Wo das Haus
ist.
Drauf ist.
Genau.
Die Flasche geht nicht auf.
Darf ich noch?
Jetzt wird's ernst, Philipp.
Macht euch keine Sorgen.
3, 2, oh ja, er kommt, er kommt, er kommt. Wow, ein gutes Geräusch.
Das ist unser Lied. Ah, oh, super, danke.
Ach, perfekt. Perfektes Wetter, perfekte Insel.
Ja.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Schön schäumig, ne?
Ja, genau. Stimmt.
Top.
Wie gehst du denn jetzt an sowas ran, Bärbel? Oh, nee, wir sagen erstmal Cheers, komm.
Cheers.
Ja.
Gute Idee.
Erstmal so ein Schlückchen trinken, ne? Aber wie gehst du ran jetzt? Oder wie?
So?
Ja, so? So gehst du ran? Ja, ist ein ganz guter Weg, würde ich sagen.
Also was ich immer finde ist, wenn man so Schaum hat, man sollte nicht zu viel drehen, weil ansonsten drehst du ja die ganzen Perlen raus.
Mhm.
Das macht man so. Dann hat man auch eine größere Oberfläche.
Ja, okay.
Genau, es sind 85% Pinot und 15% Chardonnay.
Das ist schon super lecker.
Und das ist auch die Zusammenstellung, was die als Rebsorten haben.
Und es hat schon wahnsinnig viel Salz, oder?
Ja, finde ich auch.
Also gestern Abend beim Abendessen hatte ich das Glück, den schon mal verkosten zu dürfen. Es ist ein super Entree. Du kriegst richtig Lust.
Genau. Und es ist auch so ganz geradlinig und klar.
Und eine wunderschöne, eingebundene Säure, die ist präsent, aber die ist auch irgendwie weinig. Und das ist nicht irgendwie so aggro, sondern...
Ja, das war mir wichtig, dass wir auch irgendein Haus haben, wo mir nicht nur der Champagner gefällt, sondern wo ich auch sagen kann, da stehe ich halt hinter. Die Leute sind nett. Ich habe Bock, einfach auch mit denen zu arbeiten.
Das ist generell was, was irgendwie schon immer eine Rolle spielt.
Oder? Total. Also ich glaube, es gibt auch Weine, die nehme ich nicht, weil ich einfach auf die Leute keine Lust habe.
So läuft das.
Ja, look, aber guck mal, möchtest du irgendwas trinken, wo du einfach denkst, nee, mag ich eigentlich nicht so gerne. Wein kann noch so gut sein.
Also manchmal ist gar nicht gut, wenn man die Leute hinterm Wein kennenlernt.
Ja.
kann so sein. Sehr ehrlich.
Toll, jetzt ist aber, ne?
Die schicken mir gleich nochmal nach.
Wer von euch beiden hat eigentlich mehr Macht am Glas sozusagen? Oder über den Wein im Glas? Ne? Das ist ja auch interessant.
Den Wein im Glas bestimmt Philipp.
Das sind einfach zwei unterschiedliche Aufgaben. Ich meine, es ist ja spektakulär, wenn man aus der ganzen Welt des Weins auswählen darf und täglich mit den Weinen arbeitet.
Ja.
Das ist ja ein spektakulärer Beruf. Das ist natürlich aber auch harte Arbeit. Genauso wie dieser Winzerberuf auch spektakulär ist, weil du so facettenreich tätig bist.
Ja.
Aber auch das ist harte Arbeit, wenn man ehrlich ist. Also ich glaube, dass Bärbels Job als Gastgeberin in so einem tollen Haus und als Sommeliere und mit dem Thema Wein, Einkauf und Spiel, dass das schon auch ein Traumberuf sein kann, wenn man an so einem Fleck ist wie hier. Aber ich muss auch sagen, es ist schon Du hast dann das Restaurant voll sitzen und du hast ganz unterschiedliche Menschen, mit denen du deinen Abend verbringst sozusagen. Jeder hat seine Bedürfnisse, alle wollen eine bevorzugte Behandlung empfinden. Ja. Und das ist schon auch kein einfacher Job, glaube ich.
Vor allem denkt man immer so, ja, guck mal, du wohnst auf Sylt, das ist ja wie Urlaub, ne? Ja,
genau, fast. Also ich glaube, man muss schon sehr menschenverliebt sein, um diesen Beruf zu machen. Ich könnte mir aber zum Beispiel auch nichts anderes vorstellen. Also wenn ich mir vorstelle, deinen Beruf machen zu müssen, das wäre gar nicht meins. Ich habe ja mein Praktikum auch, ich habe ja ein halbes Jahr bei Gunther Künstler mal gearbeitet. Mhm. Und das hat Spaß gemacht, ja, aber ich war auch froh, als es vorbei war, weil es ist einfach überhaupt nicht meins. Aber in der Schule mochte ich auch schon keinen Gartenbau, das war auch nicht meins. Ne? Also jetzt, ne, das, also ich mag es wirklich lieber da im Restaurant rumzurödeln und ich liebe es, im Stress zu sein und von rechts nach links und du drehst dich und dies und das und du hast die Zügel in der Hand und es läuft. Und alle sind glücklich.
Und du bist halt in Kommunikation auch, ne?
Genau.
Also sie schwebt durch dieses Restaurant. Ja, zack, dahin und immer eine andere Flasche. Und ja. Also das ist schon, klar, das ist eine Bühne irgendwie,
genau,
ne?
Genau, ja. Es ist ein Laufsteg, sage ich immer. Ja. Und vorne die Küche, der Pass, das ist die Bühne.
Ja. Okay. Vielleicht kannst du uns das nachher nochmal so ein bisschen vormachen, wie du das genau machst.
Aber es ist auch wichtig, ein gutes Team dann zu haben, oder?
Das ist also, A und O. Also ohne Team ist man nichts. Ohne Team ist man wirklich nichts. Also so viel Arbeit. Ich sag mal, das, was man ja abends erlebt, das ist ja nur die Kür. Wir sind ja den ganzen Tag da und bereiten vor. Und das würde man alleine im Leben nicht schaffen. Mhm. Also das geht gar nicht. Also allein jetzt also nur vom Service, sag ich mal. Es müssen Teller vorbereitet werden. Weine müssen eingekühlt werden. Das Restaurant muss eingedeckt werden. Es passiert so viel drumherum, was man halt alles nicht sieht. Ne? Und ohne Team ist man echt verloren.
Und im Prinzip ist dann abends, wenn die Gäste da sind, ist wie beim Fußball, Anpfiff, es geht los.
Genau.
Und dann,
die Show beginnt.
Dann spielt man halt durch, ne?
Ja, genau. Dann spielt man durch. Und im besten Falle ist abends alles gut, alle Gäste sind glücklich, wir sind glücklich und der Tag, Haken dran, ist abgeschlossen. Das ist auch ein großer Vorteil.
Du wolltest eigentlich Sozialpädagogin werden, ne?
Genau.
Das kommt dir ja manchmal jetzt ganz gut zu Pass, oder?
Drogenberatung bin ich. Andere Seite.
Okay.
Nein, also der Plan war tatsächlich, ich habe angefangen zu studieren, Pädagogik, Psychologie. Ich wollte in die Streetwork, Drogenberatung. Ich habe in einem Jugendzentrum gearbeitet. Und das war eigentlich nur ein Nebenjob, den ich hatte. Mhm. Aber es hat mir irgendwie so sehr getaugt. Also erstmal nur dieses Gastgeber sein oder einfach im Service, aber es wäre kein Gastgeber sein damals, es war Service einfach zack, zack. Ne?
Ja.
Und das hat mir schon sehr gut gefallen und dann habe ich tatsächlich irgendwann das Studium geschmissen und eine Ausbildung gemacht. Und die standen dann abends immer alle nach Feierabend, die Kollegen, und haben Weine verkostet. Das ist das, das ist das, das riecht danach und ich denke immer, das riecht einfach nur nach Wein. Keine Ahnung, was die da erzählen für einen Quatsch. Ne?
Mhm.
Aber das fand ich so interessant, habe ich angefangen, mich mit auseinanderzusetzen.
Also man kann das lernen, auch wenn man die Nase hat am Anfang.
Auch wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt.
Eine Nase braucht man trotzdem.
Ja,
das ist wirklich trainierbar.
Ja,
du musst dir halt die Sachen einfach einprägen, weil man, guck mal, normalerweise, wenn du irgendwo dran reinbeißt oder was isst, du isst eine Banane, aber du denkst, während diese Banane riecht ja nicht, so riecht Banane, sondern du isst eine Banane... Fertig.
Mm.
Das bedeutet, du hast ja das gar nicht katalogisiert in deinem Kopf. Du kannst es somit auch schlecht abrufen. Du hast dann irgendwann, dass irgendjemand neben dir sitzt und sagt, Banane, und du denkst, ah ja, stimmt, bin ich nicht drauf gekommen. Ne?
Mm.
So, und das ist ja eigentlich das Geheimnis an der Geschichte.
Dieses Abspeichern von Aromen irgendwie.
Genau,
ne?
Einfach überall dran riechen. Sieht manchmal komisch aus.
Ja, ich wollte gerade sagen, das kann auch so ein bisschen unangenehm werden. Aber gut, wenn es der Sache dienlich ist.
Ich trinke noch einen Schluck von dem Campus. Ja,
bei dem, was wir hier so quatschen, was du brauchst.
Also einen kleinen Schluck schenke ich nochmal nach. Damit das Gespräch mal ein bisschen in Fahrt kommt hier. Und wenn nicht, kriegst du auch noch rein.
Okay. Philipp, wie ist es eigentlich bei dir? Das wollte ich dich auch immer mal fragen. Du hast ja von Anfang an gesagt, du willst Winzer werden, aber jetzt so im Nachhinein, so rückblickend, könntest du dir auch was anderes vorstellen, was du mit gleicher Begeisterung machst?
Nee. Also tatsächlich, ich muss lang nachdenken. Irgendwas Strategisches, ja. Also ich meine, ich sag mal so, gestalten im besten Sinne ist was mir Spaß macht, aber jetzt, um meine Talente entsprechend auszunutzen, ist es vielleicht ganz gut, dass ich Winzer geworden bin, weil ich weiß nicht, ob ich was anderes genauso gut könnte. Also insofern, irgendwie passt's.
Ja,
irgendwie passt's.
Ja.
Fußballer. Ja,
Fußballer.
Wunderbar, aber da hätten wir halt auch mehr Talent gebraucht. Ne?
Hätte ich angefeuert.
Ja, wir alle. Und warum bleibt man so lange auf Sylt, Bern?
Guck dich um. Ja. Also es ist schon eine wunderschöne Gegend hier und ich bin jetzt 21 Jahre schon auf der Insel.
Du bist jetzt zu Hause hier, oder?
Ja, total. Ja. Also und völlig verhagelt, hier war ja gar nicht der Plan. Ich habe gedacht, mal gucken und bin hier wirklich kleben geblieben. Aber es gibt wirklich echt andere Orte, wo ich nicht sein möchte. Und Freizeit ist gering, aber die wenige Freizeit, die man hat, ist sehr wertvoll. Und
ist halt effektiv, man, ne? Bis genau, sofort irgendwie. Genau.
Ja. Obwohl man eigentlich viel zu, tatsächlich, wie als wenn man einen Wald vor der Tür hat, man geht nie in den Wald. Also hier ist so, ich gehe viel zu selten an den Strand. Ne? Ja.
Was hat sich denn geändert, wenn du 20 Jahre hier bist, vom Ablauf des Jahres? Ist es so, dass es früher so war, dass wirklich Pause war und uns dann wieder losging und jetzt geht es durchgehen? Oder wie kann man
also
das beschreiben?
Geht eigentlich so ein bisschen so wie so eine Wellenform. Also ganz am Anfang, als ich auf der Insel war, war es so, dass es ging eigentlich ab Bieke ging es eigentlich los. Ne? Biekebrenn, 21. Februar, hier ein großer Feiertag hier auf der Insel. Und dann ging es eigentlich los. Und dann hatte man nochmal so ein Juniloch, da war wieder so kurz vor den Sommerferien. Und dann war Hochsaison. Ja. Und das ging dann so bis Oktober und dann flachte das ab. Und dann zu Weihnachten und Silvester war wieder 2 Wochen 180% und dann war erstmal gar nichts. Ja. Und jetzt dann zwischendurch mit Corona und so war es dann irgendwie durchgängig eigentlich voll, weil es konnte ja keiner woanders hin großartig fahren. Also es ist sehr attraktiv gewesen. Und danach ist es auch wieder, hat sich wieder normalisiert, sag ich mal. Ne? Also es ist eigentlich auch so, wie es ursprünglich mal gewesen ist.
Das heißt aber, es gibt dann schon auch mal 4 Wochen, wo er sagt, okay, machen wir unsere Ruhe.
Genau, das ist wir haben immer im Januar, machen wir auch zu, weil auch hier müssen natürlich die Zimmer, es muss ein Teppich ausgetauscht werden, eine Tapete muss erneuert werden und das musst du machen. Und einmal im Jahr ist das einfach Pflicht, weil ansonsten hast du hinterher Probleme, dass die Zimmer irgendwann abgeranzt sind oder sowas. Ne?
Und versuchst du in der Zeit hier abzuhauen?
Oh ja, ich hau ab.
Ja. Aber ich glaube, ganz viele machen hier Urlaub, also im Januar, Februar oder
weil
so.
Weil es schön ruhig ist.
Da versucht man Urlaub zu machen, ne? Ja. Genau.
Also
ja.
Wir versuchen dann halt immer uns
in den Süden zu fliegen.
Genau. Ja, weil das ist so, also wir sind gerne auf Madeira, wir sind gerne auf Lanzarote, mein Mann und ich, aber auch gerne mal woanders hin.
Aber jetzt sitzen wir ja hier vom Sörringhof. Erzähl doch mal, es wird vielleicht ein paar Leute geben, die ihn noch nicht kennen. Was ist das Spezielle am Sörringhof?
Also ich nenne sie La Grande Dame. Sie thront so auf ihrer Düne. Und das Spezielle ist eine kleine Insel auf der Insel. Also wir haben nur 15 Zimmer. Und das bedeutet, es ist alles sehr persönlich, sehr eng, sehr klein. Wir kennen unsere ganzen Gäste. Wir haben super viele Stammgäste. Ich glaube, Leute, die hier hinkommen und vielleicht eher in großen Hotels meistens sind, die sind erstmal nicht auf das gefasst, dass alles so extrem persönlich ist. Mit Jan Philipp, der ja auch wirklich jeden begrüßt. Und es ist extrem persönlich. Dann haben wir das Restaurant mit den 2 Sternen, seit 2004 mit 2 Sternen gekrönt, könnte man sagen.
Und erhalten.
Und erhalten, genau, ganz wichtig.
Ja.
Und ja, das ist eben halt das, was wir sind und was wir machen. Nicht mehr und nicht weniger.
Du warst gestern Abend da und?
Ja, es war herausragend. Also, das, was halt hier wirklich so ist, es entschleunigt total. Es ist eine super entspannte Atmosphäre und du kriegst auf eine unheimlich charmante und nette Art und Weise einfach auch High Class zum Dinner präsentiert. Ja. Also wirklich ein ganz detaillierte, detailreiche Zutaten-Thematik, die du auch einzeln wahrnehmen kannst. Du kriegst es auch schön erklärt. Wir haben ein tolles Menü gegessen, wir haben super Wein dazu getrunken und sind auch mit vollem Bewusstsein hier rausgegangen. Ich finde, das ist was wichtig ist. Das ist, also ich glaube, man sollte nicht hierher kommen und jetzt dann so ein Vollgas essen und trinken und hinterher die Sinne weg sein, weil das ist irgendwas, da brauchst du deine Sinne für. Ja, das ist, weil's einfach so besonders ist. Und lieber trinkst du einen Schluck weniger und hast aber dann noch das letzte Detail noch mitbekommen. Und wir waren zu dritt, hatten gestern Abend 3 Flaschen Wein, ja. So irgendwie. Das ist ja, voll im Rahmen, ne?
Ja.
Und die Flaschen waren gut.
Auch über das Zeitfenster, das ist ja nicht so, bist ja nicht in der Stunde durch,
genau.
Ne? Sondern du hast ja ein abendfüllendes Programm.
Ja, was will ich denn jetzt?
Ja, Achtung. Der erste 25er. Also blutjung, frisch von der Füllanlage, mehr oder minder. Und auch natürlich eine sehr jugendliche Nase, noch eine gewisse Reduktion drin. ein reiner Spätburgunder als Rosé. Mhm. Man sieht es farblich, es ist eine relativ helle Geschichte. Mhm. Es sind nur Saftabzüge, die quasi vor der Maischegärung für Rotwein abgezogen werden, damit die Maische etwas konzentrierter ist für die Rotweinproduktion. Insofern haben wir eine relativ gute Grundreife. Das heißt, es ist jetzt nicht dieser super leichte Rosé mit 11 Volt, sondern das hat schon ein bisschen mehr Textur und ist eine Mini-Menge. Ich habe tatsächlich so wenig Rosé abgefüllt wie noch nie in meinem Leben, weil ich alle Trauben eigentlich in die Rotweinbereitung auch gegeben habe in 25, weil es so super gut war, dass ich gesagt habe, okay, und wir haben eh nie genug Spätburgunder, insofern gesagt, komm, lass uns rot machen. Und dann sind es, wie gesagt, nur die Saftabzüge und das ist dann eine wirklich tiny Production und deshalb habe ich mich auch getraut, den ein bisschen freaky auch zu vinifizieren. Also das ist kein normaler klassischer Trinkrosé, sondern das war im kleinen Barrique-Fass gewesen und hat schon so ein bisschen so eine sehr eigene Expression. Mhm.
Hat auch so ein bisschen fast was Erdiges, finde ich, dabei. Ne? Neben dieser Reduktion, die der so hat, hat so, wie so, wenn man so Erde in die Hand nimmt, so ein bisschen bröselt, dann aber auch trotzdem so rotbeerig irgendwie.
Ich bin jetzt ganz gespannt, wie du da rangehst, weißt du, an Wein. Also erstmal riechen.
Mhm. Klar. Wir haben die drei Detektive, Auge, Nase, Mund. Ne? Mhm. Auge, logisch, verrät dir manchmal auch schon ganz viel. Erstmal ist es ein Rot- oder Weißwein oder ein Rosé.
Ja, gar nicht so leicht zu erkennen. Nee, gar
nicht so leicht. Genau. In der Sonne ist gar nicht so leicht jetzt. Ja, genau.
Dann natürlich die, also erstmal, du hast ja auch dementsprechend eine Viskosität. Ist ja nicht nur Wasser. Es sind ja
was gelöste, macht er im Glas,
so gelöste Stoffe in Wasser. Ne? Mhm. Und ich finde immer so, wenn man da halt so ein bisschen drüber nachdenkt, wie ist denn eigentlich diese Viskosität? Also wie viele Stoffe sind denn da drin? Wie fließt denn der? Ist es eher wie so flotte Biene, sag ich mal, ne? So richtig viele Stoffe, die gelöst sind? Oder sind es etwas weniger Stoffe, die gelöst sind? Und dann von der Farbe her finde ich das interessant. Farbe sagt ja auch häufig was übers Alter aus. Also wenn man zum Beispiel Rotweine hat oder so, die so leicht kastanienfarben schon sind, kann man davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich ein bisschen gereifter sind. Und man kann sich das vorstellen wie ein Apfel, den man aufschneidet und an der Luft fängt er an, so ein bisschen bräunliche Farben anzunehmen. Also so finde ich das eigentlich immer ganz interessant, wie man so mit dem Auge eigentlich rangehen kann. Mhm. Und die Nase ist das Schwerste, ist das Archiv. Ja. Und finde ich am kompliziertesten, weil man sich auch so leicht ablenken lässt von irgendjemandem, der am Tisch sitzt und sagt, Mensch, was riecht danach? Und du fängst an zu suchen und denkst, ja, stimmt irgendwie, ne? Und manchmal muss man seinen eigenen Weg dann auch verfolgen, finde ich. Mhm. Und immer wieder sich zurückholen, gerade in Blindverkostungen, ne? Irgendwann denkt man so, ich glaube, das könnte das und das sein. Und dann fängt man an zu suchen. Hat es diese Komponenten? Mhm. Ja, ich glaube, es hat die Komponenten. Mhm. Das war schon eigentlich meistens falsch, ne? Meistens sollte man sich tatsächlich, finde ich, auf den ersten Eindruck verlassen und an dem eigentlich arbeiten und nicht anfangen zu denken.
Also mich überfordert das als Anfänger auch immer, wenn ich manchmal, da habe ich so Sommeliers, die zählen so ein ganzes Fruchtkörbchen auf, wenn die, weißt du, so das ist so,
du
so
eine ganze... Du bist sogar kein Anfänger.
Ja, oder
du bist
dann...
Du Profitrinker.
Ja, okay.
Sag, jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus. Alles verraten.
Immer diese Koketterie. Ja,
aber ich finde das wirklich schwierig, wenn dann da so, weißt du, und dann noch, da wird irgendwie so eine ganze Karte aufgezeichnet. Das überfordert mich, weil ich rieche vielleicht eine Sache oder zwei. Oder
also ich sage euch mal was, mir ist das gar nicht so wichtig.
Nee.
Ich bin überhaupt nicht so dieser Aromenforscher, der jetzt dann diese ganze Palette, sondern mir geht's immer im ersten Moment, spricht mich das an, ja oder nein? Das ist so das Allererste. Mhm. Wenn es mich anspricht, interessiert mich, warum es mich anspricht, und dann denke ich, geh ich nicht tief. Wenn es mich nicht anspricht, muss ich wissen, warum es mich nicht anspricht. Mhm. Das ist eine andere Ebene, als nur auf der Suche zu sein, nach was schmeckt's oder was könnte es sein. Das kommt dann irgendwie so noch mit rein. Aber für mich ist eigentlich erstmal diese, macht es mich an, ja oder nein? Und dann natürlich in die Tiefe gehend.
Also die erste Frage kann ich auch beantworten meistens.
Ja, aber das ist ja am Ende, ja, das ist wichtig. Darum geht's. Ja. Darum geht's. Ja. Und wenn ich was gut finde, dann will ich mehr drüber wissen. Ja. Und wenn mir was nett gefällt, dann ist es so, dass ich vielleicht auch gar nicht so drauf einsteige. Es sei denn, wenn es dann hinterher aufgedeckt wird, sage ich mal, es ist was, wo ich eigentlich wertschätzen müsste, und dann muss ich mich dann halt auch mit auseinandersetzen.
Also für mich ist das, finde ich auch sehr gut, also für mich ist auch natürlich auch der Ansatz, schmeckt oder schmeckt nicht, ist auch für mich das Wichtigste bei den Gästen natürlich, weil was sollen die sich den ganzen Abend mit einer Flasche Wein auseinandersetzen, der denen nicht taugt. Mhm. Für mich ist es trotzdem sehr wichtig, auch mich mit Weinen auseinanderzusetzen, die jetzt gar nicht meinem Profil entsprechen. Ne, das ist halt mein Beruf, auch solche Sachen mit auf natürlich, die Karte zu nehmen klar. und auch zu checken, ist es eine Qualität? Ist es ein guter Wein? Wie gesagt, er muss mir ja nicht zwingend schmecken, weil es nicht alles schmeckt. Und das ist auch gut so, ne?
Also du setzt Weine auf deine Karte, den du nicht magst?
Nee, das stimmt nicht ganz, aber es gibt mit Sicherheit Weine auf meiner Karte, die ich mehr präferiere.
Ja, gut.
Mhm. Genau. Ja. Also ich würde keinen Wein auf die Karte nehmen, der... den ich nicht als gut befinden würde. Mhm. Aber es bedeutet nicht, dass es mein Geschmack ist. Mhm. Zum Beispiel, also ich mag Weine sehr gerne, wenn sie sehr pur, sehr karg sind in ihrer Stilistik. Mein Mann mag Weine viel lieber, wenn sie breit und opulent und dieses Rubenshafte eigentlich fast haben. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Wir trinken immer zwei Flaschen.
Ihr seid das perfekte Paar.
So sind halt Geschmäcker unterschiedlich. Mhm. Ich glaube immer, dass es auch super wichtig ist, dass es so viele Geschmäcker gibt. Wie langweilig wäre denn das Leben, oder? Mhm. Wie langweilig wäre ein Restaurantbesuch. Es gibt ein Essen, es gibt ein Wein, fertig.
Ja, ja. Aber was ich mir wirklich schwer vorstelle, ist, dieses Gespür zu haben, wer da vor dir sitzt, was der jetzt trinken könnte, beziehungsweise was dem schmecken könnte.
Ach, das kriegst du relativ schnell, glaube ich. Ja. Also zum einen, Gott sei Dank, redet man ja mit den Menschen.
Mhm.
Und also ich glaube, ich meine, das ist dein Metier. Ich meine, ich glaube, dass es so ist, dass man schon über 3-4 Sätze...
Reicht völlig aus.
Ja. Das Schlimme war, die Bärbel wusste gestern schon, was ich bestellen werde.
Oh, ja,
also, ja, die Karte ist ja jetzt nicht klein. Ja? Also, jetzt wird so, dass es also,
du kommst rein.
Sie hat es halt wirklich, leider Gottes, sie hat...
Witzig.
Hey.
Jetzt waren die ja zu Gast bei dir. Gibt es denn auch so echte No-Gos, was man nicht machen sollte? Also, oder wie haben die denn? Wie lief denn das so mit
haben
denen?
Haben sich benommen.
Ja. Okay, das ist schon mal gut. So, aber wie würde man sich denn nicht benehmen? Was wären da?
Ich finde, es gibt Sachen, die, also jeder von uns hat doch ein bisschen Anstand. Man sagt bitte, man sagt danke, man lächelt, wenn man angelächelt wird. So ja. ganz normale Standardsachen.
Ja, ja.
Also ja, das reicht mir ja eigentlich schon. Ne?
Das ist nicht so anspruchsvoll eigentlich.
Eigentlich schon. Aber das ist...
Aber das ist das Mindeste.
Genau, ja, ja, oder? Genau. Also ja. ich finde eine Wertschätzung ja. gegenüber... Ja. Gegenüber den Leuten, die mir ja einen schönen Abend bereiten, weil wir sind ja nicht da, wir wollen ja keinem was Böses, sondern unser Plan ist ja, dass wir alle gemeinsam einen schönen Abend haben.
Ja.
Und nicht nur du, sondern wir auch.
Ja,
weil sonst
ja und deshalb finde ich, ist Gastfeedback auch was
ja.
Wichtiges,
ja.
dass die Leute auch ihre Freude dann noch mitteilen,
ja, ja.
wenn es einen Spaß macht.
Total.
Genau. Das ist,
ja.
ist glaube ich,
ja.
ist genauso, wenn jemand mir sagt, dein Wein schmeckt mir. Ja? Das ja. ist dann auch das Feedback, brauchst du halt
schmeckt mir übrigens.
Ja, Glück gehabt. Ja. Ja, das ist eigentlich gar nicht dein Stil da, der Wein. Ne? Das ist ein bisschen schräg, das Ding da. Ne?
Ein bisschen schräger, ja. Ich versuche ja auch dazu zu lernen, Philipp.
Das ist eigentlich zu jung, ne? Das ist ich brauche Luft im Glas, wenn es ein bisschen gelüftet ist, dann wird es lecker. Das ist natürlich, wenn man so sagt, okay, Rosé, Sommer, yippie, ja, ist jetzt nicht unbedingt der Wein zum Erdbeerkuchen, aber ja, kann man ja mal machen.
Rosé für Fortgeschrittene.
Ja, genau. Wir machen jetzt auch gleich weiter.
Oh, jetzt kommt was von der Eva. Wir hatten die Eva auch im Podcast.
Großer Fan von
du, und Sachen. Weißt du, wie lange wir gebraucht haben, um die Eva in den Podcast zu kriegen?
Nee.
Ja, ja, sehr lange.
Schon lange geweigert.
Sehr lange geweigert, aber wirklich.
Das ist ein bisschen bissig, das Messer.
Ja, okay. Ah ja, guck mal einer an. Sag mal, Philipp, hast du eigentlich Angst vor so Sommelieren wie der Bärbel?
Nee, ich bin angstfrei.
Aber jetzt stell dir mal vor, sie würde jetzt entscheiden und sagen, also das vom Wittmann, diesen Jahrgang nehme ich nicht auf die Karte.
Das du, dann ist es so.
Ja.
Dann ist es so. Das ist also,
gehst du dann in Therapie oder ist das wie geht das dann weiter?
Es ist ganz
ist
einfach.
So einfach.
Man
oder?
Freut sich über Wertschätzung.
Ja.
Das ist überhaupt keine Frage. Und es gibt Weinleute, die sind sehr besonders in ihrer Wahrnehmung und haben Banden, in denen sich bewegen, wo du vielleicht manchmal nicht reinpasst.
Mhm.
Und dann musst du das so nehmen, wie es ist.
Mhm.
Es gibt auch die, die immer begeistert sind. Das ist ein bisschen einfacher. Aber am Ende ist natürlich die Auseinandersetzung und die Diskussion, das Gespräch drüber, wenn man dann irgendwie auf einer Messe oder wie auch immer, wo man sich begegnet, über Weine spricht, ist auch immer aufschlussreich und hilfreich. Ja, das ist auch immer so, es ist ja auch immer ein gewisses Learning dabei.
Also du fragst auch nach, warum schmeckt dir das dieses Jahr nicht, oder?
Und es ist schon so, es gibt schon die Sommeliers, die zum Verkosten kommen, bei denen ich gespannt bin.
Mhm.
Und mir auch die Information und die Kritik doch sehr gespannt anhöre, weil sie für mich persönlich relevant ist, weil ich eine gewisse Wertschätzung habe. Mhm. Und insofern ist es schon so, dass es nicht immer alles gleich ist, also um Gottes Willen. Und man, wie gesagt, man lernt auch mal über eine kritische Äußerung, ja, die einem auch weiterhilft. Ja. Und am Ende muss man ja auch ganz klar sagen, das, was wir machen, hat so viele Einflussfaktoren. Größter natürlich ist es die klimatische Bedingung, aber ja, natürlich, man macht auch nicht immer alles hundertprozentig richtig oder man trifft mal auch eine Entscheidung, die man vielleicht im Nachhinein vielleicht anders getroffen hätte. Wenn man ein guter Winzer ist, hat man die Chance, dass man schon, ich sag mal, in 8 von 10 Jahren richtig gut ist. Und da von diesen 8 Jahren sind vielleicht 3 der Fehler bei dir, sind super gut. Mhm. Aber am Ende, sodass du ins Schwarze triffst, das schaffst du nicht jedes Jahr. Dazu brauchst du auch immer ein bisschen Glück. Mhm. Und das ist in dem Diskurs mit den Leuten, die sich auskennen, immer spannend, auch wieder so die nächsten Schritte zu lernen. Am Ende ist nur eins wichtig. Das, was du aus dem Vorjahr gelernt hast, darfst du nie im nächsten Jahrgang meinen, eins zu eins umsetzen zu wollen, weil der Jahrgang wird anders sein. Mhm. Also es ist ein Sammeln. Es ist ein Sammeln an Informationen, aus denen du halt dann mit der Zeit eben deinen Stil auch entwickelst. Und ja, und dann ist es mal manchmal so, weil weiß man genau, okay, ich mache da was, das gefällt nicht jedem, aber du bist trotzdem von überzeugt und machst es halt trotzdem. Mhm. Ja, also für mich ist es so, ich häschle auch nicht jeden Trend hinterher, sondern es ist schon so, dass es eine Art Wittmann-Fingerprint, eine Wittmann-DNA gibt, für die ich auch stehe und der ich auch treu bleiben möchte. Also insofern.
Ja, bei dir ist das ja so toll, dass man auch Dinge auf der Karte findet, die man jetzt nicht woanders unbedingt gleich findet. Aber wie oft kommt das vor, dass du jetzt auch mal einen großen Namen streichst oder so von der Karte?
Also es ist selten, dass ich jetzt bewusst sage, so, das kaufe ich jetzt nicht mehr. Also das habe ich eigentlich eher nicht, sondern es ist halt so, dass manchmal sind Sachen ausgetrunken. Und das ist dann halt einfach gerade so.
Ja.
Und irgendwann kommt man dann wieder an den Punkt, dann probiert man wieder irgendwas und denkt, ah ja, okay, da muss unbedingt nochmal bestellen. Ne? Mhm. So, also bei mir ist es tatsächlich wirklich eher so, dass es gibt nicht, dass ich jetzt bewusst sage, das möchte ich nicht mehr kaufen. Weil alles, was ich auf der Karte habe, gefällt mir. Und es gibt auch alles, was ich bisher eigentlich auf der Karte hatte oder eingekauft habe, taugt mir ja auch. Ne? Mhm. Sonst hätte ich es ja nicht irgendwann mal gekauft. Ne? Und ich finde das, was Philipp auch gesagt hat, gerade mit dem Wein, ja, also so eine Pflanze ist ja auch nur ein Mensch, ne? Und die hat ja auch ihre Bedürfnisse und ihr Ziel ist es ja auch einfach auf diesen Samen aufzupassen und sich zu schützen und je nachdem, was man da hat. Und das kann man ja überhaupt nicht beeinflussen. Und deswegen finde ich es auch immer so schwierig zu sagen, Mensch, also das habe ich aber richtig scheiße gemacht. Ne? So, nein, also das gehören ja so viele Faktoren mit dazu. Ne? Aber wie gesagt, jetzt so, dass ich sage, das streiche ich von der Karte, das habe ich eigentlich nicht. Sind eher manchmal Sachen, die laufen manchmal dann aus, weil ich sie hinterher dann immer nochmal nachverkoste und denke so, nö, gerade nicht, verkoste ich irgendwann wieder. Das kann ja auch passieren.
Ja, ja.
Finde ich vom Grundsatz halt aber auch schön, wenn irgendwie auch immer ein bisschen Bewegung drin ist.
Ja.
Also wenn du so statisch, wenn du eine Bibel an Weinkarte machst, die also einfach, was weiß ich, 1000 Positionen hat und was weiß ich, und dann ist das halt so ein bisschen wie so eine Enzyklopädie, da sammelst du halt die Sachen, die du haben musst, in Anführungszeichen. Mhm. Wenn du aber so eine aktive Weinkarte hast, die so ein bisschen in einem Rolling-Stil unterwegs ist, dann ist es natürlich auch für den Gast so, dass er immer wieder die Chance hat, auch neue Sachen zu entdecken und neue Themen auch irgendwie gespielt werden. Und das hat natürlich seinen Reiz. Ne?
Also, ja, kommt man auch lieber als Gast dann zurück, ne? Weil man immer wieder was Neues entdecken kann.
Also ich mag beide Varianten. Ich mag auch diese dicken Bibeln. Das ist, weil du natürlich da sitzt du dann so, was sollten wir jetzt nehmen?
Das oder das? Wir nehmen alle. Auch
mal
schön.
Es hat beides seinen Reiz. Entscheidend ist, dass diese Weinkarte auch gelebt wird und dass die nicht einfach nur so. Ne?
Also, ja. Aber sucht man hier andere Weine aus auf der Insel? Also mehr Nähe, braucht mehr Nähe in anderen Wein?
Ja, also meiner Meinung nach ja, weil wir hier so ein jodiges Klima haben. Das ist, lauf am Strand lang, du hast salzige Lippen. Das hast du nicht, wenn du bei dir im Weingarten stehst, hast du das nicht. Und hier muss man auch sagen, wenn man das trinkt, ne, das ist, du hast immer dieses leicht Jodige mit dabei. Und deswegen zum Beispiel hier passt super gut, passen Weine von anderen Inseln immer extrem gut. Mhm. Gerade natürlich auch mit unseren Meeresfrüchten und so weiter.
Das ist von der Drittenheimer Halbinsel.
Ach, sehr schön.
Ein Inselwein,
das ist schön.
Drittenheimer Apotheke, 2024.
eine Insel in der Mosel liegt.
Kühles Jahr an der Mosel, überall eigentlich.
Was hast du gesagt? 24.
Ah, 24, ja. Der ist jetzt im März erst auf den Markt gekommen. Also sehr jugendlich noch. Ganz typisch diese blauschiefrige Textur. Schlank und fein. Und das kannst du halt, das hat Hochwertigkeit, keine Frage, aber du kannst es auch jetzt im Moment mit großen Schlucken trinken und es tut auch nicht weh. Ne? Das ist das Schöne. Also, ja.
Was sagst denn du dazu jetzt?
Also komm, ja.
Hau raus.
Also mir taugt es total. Die Weine von Eva sind immer so steinig, finde ich auch, wenn man reinriecht. Das, was ich vorhin gesagt habe, so karg auch fast, finde ich auch am Gaumen. Da ist jetzt nichts, was irgendwie versteckt ist oder so. Ne, das präsentiert sich und also mir taugt das total, weil das einfach auch in dieser Salzigkeit, die der Wein einfach am Gaumen mitbringt, das nässt so richtig nach. Ne? So, man möchte eigentlich die Hand gerade, geht automatisch.
Siehst
du? Und der hat mit Sicherheit auch nicht so viel Alkohol, denke ich.
Elf steht auf dem
Etikett. Kannst du super trinken heute, auch noch mit einer Veranstaltung. Das geht gut.
Also das ist im besten Sinne esotonisch. Ich schenke nochmal nach.
Tschüss. Tschüss. Ja. Wichtig ist, dass die Gläser klingen.
Genau. Also wann ist Wein groß für euch? Sagt mal.
Wenn er in die Unendlichkeit geht. Also sprich, wenn du jetzt im Nachhalt hast, was da passiert. Und es sticht nichts hervor, sondern es ist alles parallel und es geht einfach weiter, 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 weiter. Und es hört einfach nicht auf. Und du bist schon 3 Runden durchs Restaurant gelaufen und du bist immer noch genau an diesem Punkt angekommen. Du bist
immer noch im Mund, im Gaumen.
Aber genau so. Und es ist immer noch nichts hervorgestochen. Weder die Säure noch die Gerbstoffe.
Du musst aber dafür nicht durchs Restaurant laufen. Du kannst auch einen Platz sitzen. Weil wenn du demnächst jetzt immer aufstehst, ja, den Wein, um zu gucken, ob der Wein groß ist.
Genau. Ich sag dir, die Werbung hat das gut. Ich muss ein paar Runden ins Restaurant laufen dafür.
Guck mal, ob der Wein bleibt.
Nee, aber das ist für mich, also das ist für mich wirklich großer Wein. Mhm. Aber ich muss sagen, ich liebe Weine, die Ecken und Kanten haben. Große Weine, natürlich liebe ich große Weine, ne? Aber ich liebe Weine, die Ecken und Kanten haben. Ich liebe Weine, wo du hinterher auf irgendwas rumkaust und denkst die ganze Zeit so, boah, was für ein geiler Gerbstoff, ne? So zum Beispiel, ne?
Okay.
Mag ich richtig gern. Oder wo du hinterher die Säure halt so im Nachhall noch hast und denkst so, oh ja, ne? So, das Ecken und Kanten mag ich super gerne im Wein auch.
Und ist das der Zugang zur Naturweinwelt gewesen für dich? Weil das ist schon ein Thema, wo du auch mit drin bist, oder?
Ja, ich glaube, Berlin ist da mehr drin als ich. Ich glaube, die Sache mit diesen ganzen, ich glaube 2015 ist es so extrem aufgeploppt. Und ich habe so viel fehlerhafte Weine probiert, wo die gesagt haben, nee, muss so. Ich denke, scheiße, der muss nicht so, der ist einfach nur fehlerhaft, dieser Wein. Ich möchte diesen Wein nicht trinken. Ne? Geblieben, in meinen Augen, geblieben sind viele sehr gute Weine, die auf der Maische vergoren sind. Das ist ja immer schon passiert, solche Sachen, ne? Die auf der Maische lange gelegen haben und so weiter und so weiter, die nicht fehlerhaft sind, trotzdem bestimmte Aromen wiedergeben. Für mich ist es halt super schwierig, weil ich halt auch immer versuche, irgendwo zu reflektieren, wo kommt denn dieser Wein her. Ich bin auch sehr terrorbezogen, weil ich immer drüber nachdenke. Und ich finde das gerade in dieser Linie extrem schwierig, weil du halt einfach oft nur die Machart schmeckst und nicht das, was er eigentlich vom Boden oder so preisgibt, finde ich super schwierig. Es gibt punktuell da wirklich, finde ich, gute Weine, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht mein absoluter Fokus, muss ich sagen.
Aber du hast auch was auf der Karte schon.
Ja, habe ich auch.
Von dir liegt auch einer hier im Keller, habe ich gesehen, gell?
Ja.
Ist ein Silvaner, glaube ich. Ist ein Silvaner mit diesem crazy Etikett. So, mit diesem rötlichen Etikett.
Die letzten Mohikaner vom Silvaner bei mir.
Genau.
Ja, Silvaner ist eine Rebsorte, die für Mais Gärung super spannend ist, also in unserer Region zumindest, weil wir doch eine relativ hohe Grundreife beim Silvaner bekommen, die Säure dann auch ein bisschen weicher wird. Und du hast über die Maischegärung die Chance, eine ganz feine Tanninstruktur aufzubauen, die den Wein trägt. Und diese Tannine ersetzen ein Stück weit auch die Säure, die vielleicht dann manchmal fehlt. Das war der Grund, warum ich mit dem Silvaner in diese Richtung gearbeitet habe. Ich muss ja gestehen, ich bin mittlerweile Silvanerfrei. Also ich habe keinen einzigen Stock Silvaner mehr im Weingut. Und ich sage, es ist so ein bisschen die erste Rebsorte, die so ein bisschen dem Klimawandel zum Opfer gefallen ist, weil der Silvaner war früher schon auch etwas, was zu unserer DNA dazugehört hat. Ich sage nur einfach über diese vielen reifen Jahre, dass das mit dem Silvaner nicht wirklich funktioniert hat, dass der besser wurde. Das im Gegenteil. Ich habe immer mehr gekämpft und gerungen mit der Sorte, um tatsächlich Persönlichkeit aus dem Silvaner rauszukitzeln. Und das war tatsächlich dann so, dass die Maischegärung dann nochmal der letzte Schritt war, um zu sagen, okay, über dieses Tool bekommen wir wieder eine Aufregung in den Wein rein, was auch definitiv so ist. Und ich bin aber am Ende zu dem Schluss gekommen, dass Silvaner eine tolle Rebsorte ist, aber unser Standort, glaube ich, nicht mehr der richtige ist.
Das ist also dann quasi so eine Art Museum jetzt hier im Keller. Also, kann man noch eine Flasche angucken davon?
Es gibt ein paar schöne Beispiele, die habe ich zwischen 2019 und 2023 gemacht, und das sind durchaus auch so mit Sicherheit auch haltbare Weine. Und wir haben natürlich in der Zeit auch ein bisschen experimentiert, auch mal schwefelfrei und halt wirklich komplett auf dieser Natural-Welle einfach. Mein Ansatz war der, ich habe das gemacht, weil ich eben halt auch zeigen wollte, es geht in fein und es geht in klar.
Und das war auch präzise.
Und in Präzision, genau. Und es muss nicht dumpf und schwierig sein, sondern es soll die Reinheit von guten Trauben irgendwie auch hinterher dann trotzdem im Glas zeigen. Das war mein Wunsch dabei. Das war der Grund, warum ich da reingegangen bin in das Thema. Und ich muss aber gestehen, ich habe das gemacht, bin zufrieden damit. Die Ergebnisse waren ansehnlich, glaube ich. Aber am Ende stehe ich selbst für einen anderen Stil an Wein. Und deshalb habe ich auch aufgehört damit.
Ja, total. Also würde ich, deswegen, ich war, als ich das damals gesehen hatte, war ich halt überrascht. Ich denke so, Philipp hat so einen Wein gemacht? Geil, probiere ich mal, ne? So war das eigentlich, ne? Weil ich dich auch mit was komplett anderem eigentlich assoziiere, ne? Ja.
Aber jetzt haben wir einen Riesling im Glas.
Hatten.
Aber was kann ein Riesling besser als jeder andere Wein?
Riesling ist so vielseitig, finde ich, im Glas. Du kannst mit Riesling eigentlich alles darstellen. Du kannst mit Riesling Schaumwein machen, du kannst Süßwein machen, unglaublich feine, filigrane Süßweine einfach. Und ich glaube, unser deutscher Riesling, den wir haben, das ist ja einmalig auf der Welt. Sowas, was wir hier haben mit dem Klima, also mit diesem Cool Climate, mit der Rebsorte und mit den Böden, das gibt es ja sonst nirgendwo auf der Welt. Egal, wo du hinschaust, auch wenn wir in etwas kühlere Regionen nach Kanada gehen, es ist nicht das, was wir hier haben. Und deswegen ist es so absolut ein Unikat im Glas.
Ja, gibt es auch was der nicht kann? Gibt es irgendwas?
Gut für dich, Philipp. Rot sein.
Warte. Gib mir noch eine Stunde. Du wirst oft als Mrs. Feelgood beschrieben in der Presse, habe ich gelesen. Ist das Strategie oder bist du einfach so?
Nee, ich bin zweimal als Mrs. Feelgood ausgezeichnet worden, deswegen Mrs. Feelgood.
Achso, okay. Mrs. Feelgood, du bist ja auch so oft ausgezeichnet worden, ne? Das ist ja verrückt.
Ja, schon wirklich verrückt.
Oder?
Ja, ich kann es gar nicht mehr zählen. Das ist wirklich verrückt. Ja.
Also, was machst du anders als andere?
Ich kann es dir nicht sagen, aber anscheinend.
Also zum Thema Feelgood kann man sagen, die Bärbel hört man, bevor man sie sieht.
Ja, das stimmt.
Die Lache ist unverkennbar. Und das meine ich nur positiv. Das könnte man ja auch falsch interpretieren. Aber,
aber das stimmt wohl.
Okay. Ja. Aber was ist schwieriger manchmal, den Wein zu verstehen oder die Menschen, die da sitzen im Restaurant? Du kannst das beides, Sozialpädagogin quasi,
also,
ja.
Nö, also ich finde, Wein verstehen, manchmal muss man, also so ein Wein ist, sind wir schon wieder beim Thema, auch so ein Wein ist nur ein Mensch. Also genau. Du hast ja Weine dabei, weißt du, du hast ja Weine dabei, die öffnen sich dir direkt, die hängen sich dir an den Hals. Ja. Dann hast du manchmal Weine dabei, die zeigen dir erstmal die kalte Schulter. Den musst du erstmal ein bisschen buhlen mit dem Wein und sagen, hey, willst du dich doch nicht irgendwie mit mir auseinandersetzen? Dann gibt's Weine, da möchtest du einfach viel mehr von haben. Und es gibt Weine, wo du denkst, so ja, für heute super, morgen nein, One-Night-Stand-Wine. Was auch immer. Also so ist ja so komplex
man
ist das
reißt
ganze
aus,
Thema.
Sozusagen,
ja, ne?
Ja.
Also deswegen ist, finde ich, eigentlich ziemlich gleich eigentlich. Ne?
Okay. Ich finde ja, das mit dem Wein, das wird manchmal auch sehr kompliziert gemacht. Oder kompliziert. Mir ist das manchmal, weil ich habe jetzt sozusagen den ganz anderen Zugang, so über die Winzer. Und da merke ich oft, dass Wein ganz einfach sein kann. Also nicht einfach im Sinne, dass er nicht vielschichtig wäre, aber die Herangehensweise ist eine gerade und nicht so eine verkopfte,
also
oder?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Philipp sich die Weine macht und sich dabei vorstellt, so ich hoffe, dass jetzt ganz viele Menschen im Anzug und Krawatte da stehen und alle einen auf den hier machen mit meinen Weinen, sondern ich hoffe, dass Philipp, und da gehe ich ganz locker von auf, denkt, Leute, macht die Flaschen auf und habt Spaß.
Ja.
Also dafür ist er doch gemacht.
Absolut. Mhm. Absolut. Ja. Absolut. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich jedes Jahr von Neuem erlebe, dass die Herkunft im Glas schmeckbar ist. Wenn du einfach, das ist das, was mich am meisten inspiriert und am meisten auch antreibt. Ich möchte einfach den Weinberg schmeckbar haben. Und das im bestmöglichen Sinne. Und ich freue mich einfach, wenn ich dann nach der Gärung, in der Gärung die ersten Verkostungen am Fass, wenn ich dann merke, hey, ja klar, schmeckt wie ein Kirschspiel, schmeckt wie ein Moorstein. Mhm. Es hat wieder die Attribute. Der Jahrgang prägt es unterschiedlich aus, aber es ist so schön, wenn es wieder da ist. Wenn es einfach, wenn es sagt, okay, das sind halt einfach auch Persönlichkeiten und die haben ihre eigene Identität. Und mein Job ist es eigentlich nur, denen die Bühne zu geben, dass sie sich zeigen können. Und da kannst du mal alles richtig machen, da kannst du vielleicht auch mal ein bisschen nebendran liegen, wie auch immer. Mhm. Aber eigentlich ist es genial, wenn es möglichst ungeschminkt ist. Mhm. Ja? Also ich brauche keinen Moorstein, der komplettes angemaltes Gesicht hat und im Notfall noch ein Facelift hatte, sondern ich hätte gern den Moorstein als Naturschönheit, so wie er ist. Mhm. Und da kann der auch diese Ecken und Kanten haben.
Gibt es denn einen Wein, Philipp, der dich am besten beschreibt?
Der mich am besten beschreibt?
Komm, ich habe lange über diese Frage nachgedacht.
Tja, am Ende ist das, man sagt ja bei Hundebesitzern immer so, dass die aussehen wie ein Hund. Und dass man da so eine Ähnlichkeit erkennen kann manchmal. Vielleicht ist es so, dass ich auch vom Typ her vielleicht auch so einen Moorstein-Charakter habe.
Bist du ein Moorstein?
Kann durchaus sein.
Ja, okay. Ist er ein Moorstein?
Das wird Werbel. Witzig.
Na, keine Aulerde.
Was ihr alle gegen die Aulerde habt. Ich so ein Team Aulerde.
Die ist so charmant ja. Bin ich.
Wenn ich mich in deinen Weingärten beschreiben würde, wäre ich ein Brunnenhäuschen.
Ein bisschen schräger als du wahrscheinlich. Also wir haben Brunnenhäuschen im Glas. Brunnenhäuschen 21.
Ja dann, wunderschön. Cheers. Also das Brunnenhäuschen ist ein bisschen schräger, sagst du, Philipp?
Ja.
Viel Charakter, aber ein bisschen schräger.
Ähnliche Grundbedingungen wie im Moorstein, Tonmergelboden, Kalksteinfelsen im Untergrund, aber knallrot gefärbte Erde. Mhm. Viel Eisenoxid. Und das gibt dem Wein eine sehr eigene Textur. Ich würde da auch das Jodige tatsächlich ein bisschen mit reinspielen sehen. So eine cremig-jodige Aromatik, die einfach von dem Eisenanteil im Boden kommt. Und das macht ihn ein bisschen eigenwilliger. Mhm. Wohingegen der Moorstein halt mehr so unterwegs
ist. So mit dem Kopf durch die Wand.
Ja. Das bin ich.
Von Sternzeichen Moorstein.
Genau. Sternzeichen und Aszendent.
Eigentlich schön, oder? Sternzeichen Moorstein. Nicht
schlecht. Neukreation.
Der hat auch so eine knackige Säure und so eine ganz angenehme Bitternote. Also die so nachsaftet so, ne?
Das ist 21er Jahrgang. War ein kühles Jahr. Auch die Säure tatsächlich schon präsent. Wunderbar. Und wir haben in 21 auch ein bisschen mit Schalenkontakt gearbeitet, ein bisschen Maischestandzeit gehabt. Insofern hat er eine ganz feine, tanninige Struktur. Also bin ich ganz bei dir. Und das trägt den Wein aber. Und das wird ihn vor allem, wir sind hier immer noch, ich würde im Moment noch gar nicht sagen, komm, mach die Flaschen auf, sondern lass ihn eigentlich lieber sogar noch ein bisschen liegen im Moment. Okay. Also im Moment sind die 22er schöner als die 21er, weil sie viel seidiger, balancierter sind. Und die 21er sind noch so ein bisschen nervös.
Das ist schon geil, oder? Aber nervös ist schön gesagt. Das ist so ein Gaumen, ne?
Ich muss nochmal probieren.
Unbedingt.
Ich glaube, ich lasse mir T-Shirts machen. Sternzeichen, Moorstein.
Und dann Made in Westhofen. Mal eine ganze Marketingkampagne jetzt hier heute. Beschreib du doch mal den Wein vom Glas aus und er ihn mal vom Weinberg aus. Das würde mich mal interessieren. Okay. Ich trinke so lang.
Also ich mache mal so eine klassische Beschreibung. Ja? Mhm. Also wenn man reinschaut ins Glas, man sieht richtig, wie der hier läuft. Der hat richtig viele, wie langsam der auch runterläuft. Ne? Und wenn du ihn fließen lässt durchs Glas, der hat eine recht hohe Viskosität. Also der kommt ziemlich schnell wieder zurück. Ne? Merkst du, wie viele Stoffe da eigentlich drin sind? Ne?
Ja.
Das sieht auch richtig schön aus, wenn man das hat. Ne? Das ist ganz hell in der Farbe. Also wenn man jetzt blind verkosten würde, würde ich sagen, recht junger Wein.
Ja.
Ne? Von der Farbgebung her. Wenn man reinstoppert, habe ich dieses schöne, so steinobstige, aber so knackig halt, ne? So ein weißer, fester Pfirsich. Nicht so ein weicher, saftiger Pfirsich, sondern etwas festerer Pfirsich.
Bissfest.
Ja, bissfest. Ja, wirklich. Knackt ja.
Richtig.
Aber weiß.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Nicht gelb.
Ja, ja.
So, weißt du, so ein platter, so ein Weinbergs. Ein platter, weißer Weinbergs.
Aber ohne diese Haut, weil das ist dann schon wieder, oh Gott.
Das war jetzt für die Götter.
Das war vor allem fürs Mikrofon.
Ja, die Stimmung war so trocken. Aber.
Okay, wenn man jetzt verkostet, das Erste, was mir auffällt, ist das, genau das, was du gesagt hast. Das Erste, was mir auffällt, ist die Säure und diese leichte Bitter, also diese leichte Tanninstruktur. Ich finde, jetzt beim Weißwein ist es manchmal schwieriger zu beschreiben, aber wenn wir uns bei Rotwein bewegen würden, finde ich dieses Gerbstoffige, finde ich immer gut mit Tee zu vergleichen. Mhm. Ne? Weil wenn du einen Assam trinkst, hast du eine ganz andere Austrocknung am Gaumen, als wenn du einen Darjeeling trinkst. Mhm. Ne? Und das finde ich manchmal einfacher, Gästen zu vermitteln, wie viel Gerbstoffe hat denn eigentlich ein Wein. Ne? Mhm. Nur so, by the way, hier wäre ich jetzt beim weißen Tee. Mhm. Ne? Also ein ganz leichter weißer Tee, was eben halt ganz angenehm ist mit dieser frischen, limettenartigen Säure eigentlich fast dabei. Du merkst so im Nachhall, hinten am Gaumen, da ist eben halt, da ist Substanz, da ist richtig Substanz hinter, ne?
Da kann man 3-4 Mal durchs Restaurant laufen, ne? Mhm,
da kann man.
Bleibt noch was.
Ein paar Mal durchs Restaurant laufen. Und das ist halt wirklich, guck mal, du merkst auch jetzt, bleibt hier hinten, ist es jetzt, ne? Mhm. Und das geht vorne auch so zusammen, also sehr kraftvoll eigentlich, finde ich, ne? Trotzdem sehr filigran. Also hinten raus kraftvoll und geht so, zack, beschrieben.
Tja. Ja, also vom Weinberg aus. Das Bodenhäuschen liegt relativ oben im Berg, ist ein reiner Südhang, aber ein bisschen windoffen nach Westen. Da ist schon auch immer, geht immer auch der Westwind rein. Mhm. Insofern längere Vegetationszeit als im Moorstein. Trauben sind noch ein bisschen später reif. Diese rot gefärbte Erde mit dem Kalkstein natürlich als die Besonderheit. Mhm. Alte Reben, kleine Beeren und in 21 die Assoziation einer späten Traubenreife und dieses Warten, bis du da dran darfst an die Trauben, die, weil das war die, da, du hast die probiert und das war alles immer auf dem Weg, aber es war halt noch nicht da, wo du es haben wolltest. Mhm. Und wir haben tatsächlich in 21 mal so eine richtig lange Hängzeit der Trauben am Stock wieder gehabt, mit gesunden Trauben, Gott sei Dank. Mhm. Und das ist insofern, ist es eher so diese klassische Riesling-Textur, wie sie früher war. Mhm. Du merkst schon, das ist so ein bisschen harsch irgendwie noch. Da braucht einfach, das braucht Zeit, um sich dann eben in Balance zu bringen. Wenn du heute die Rieslinge aus den 90ern und 80er Jahren, die gut waren, aufmachst, sind die immer noch taufrisch und schmecken wunderbar, weil sie getragen wurden von einer kühlen Säuretextur, die die Weine auch stabilisiert hat. Mhm. Und das wird mit dem Wein auch passieren. Das wird, das wird stabil gehalten werden. Dazu hast du diese zart-tanninige Textur. Das wird ein Wein sein, der wird wahrscheinlich in 10 Jahren einen viel größeren Blumenstrauß an Aromen zeigen, als er es im Moment hat. Mhm. Und wird dann irgendwann auch so zu sich finden, dass er fein am Gaumen wird. Mhm. Aber da ist es noch auf dem Weg. Das ist so ein bisschen wie wenn du jetzt, das könntest du jetzt mit einem Pinot Noir, den du jetzt aus 21 aufmachst, vergleichen, der, wo du genau weißt, das braucht wenigstens noch 6-7 Jahre, bis wir mal da sind. Mhm. So würde ich das hier jetzt auch sehen. Und das ist so, für mich ist das ein Wein, den du jetzt aufmachen darfst, wenn du mal so ein Glas trinken möchtest, wenn du wissen möchtest, wie es schmeckt. Oder du hast eine gezielte Idee, dass du sagst, ich brauche jetzt was, was am Gaumen ein bisschen was macht, bei einem Gericht oder so. Mhm. Aber es ist jetzt nicht die Flasche, wo ich sage, jetzt zack, Korken raus und jetzt trinken wir die schnell. Mhm. Dazu ist er im Moment noch nicht an dem Punkt.
Aber also das 21er ist, aufheben.
21er im Moment, ich würde es im Moment ein bisschen liegen lassen und würde einfach sagen, Geduld. Im Moment, wenn man jungen Riesling trinken mag, 22 traumhaft. Die sind seidig, fein, elegant, das ist wunderschön im Moment. Okay. Das ist ja auch das, wo wir Spaß dran haben und Freude dran haben, was mir auch wichtig ist, dass wir Jahrgangsunterschiede haben. Wir wollen haben, dass die Weine in ihrem Jahrgang zu Hause sind. Ja. Ja? Also das ist einfach, das gehört einfach dazu, das ist Teil ihrer DNA. Und deshalb freue ich mich drüber, wenn ich dann auch diese unterschiedlich feststellen. Wenn du es dann vertikal probierst, du hast dann jetzt so ein Brunnenhäuschen, fängst an mit dem jungen 24er und gehst zurück bis, was weiß ich, 2007 oder so. Und dann erlebst du einfach auf der einen Seite immer wiederkehrende Themen, die einfach auch zur DNA dieses Weins, zu seiner Persönlichkeit gehören. Und du erlebst aber auch die Unterschiedlichkeit. Mhm. Und das ist das, was es eigentlich ausmacht. Und das ist das, was diese Idee von Herkunftswein mit Jahrgangsprägung in ganz Mitteleuropa letztendlich in ihrer Tradition einfach so schön macht. Ja? Das ist die Aufregung. Und dann kommst du automatisch wieder zu der Weinkarte und dann blätterst du in so einer Karte. Dann siehst du einen Jahrgang, den du schon lange damit probiert hast, sagst, oh, das interessiert mich jetzt mal, wie der gerade ist.
Ja.
So,
ja.
Und das ist das, was schön ist.
Ja. Würdest du ihn jetzt zu einem bestimmten Gericht schon rausholen oder würdest du auch nochmal liegen lassen jetzt?
Also ich, wenn ich ihn jetzt so verkoste, würde ich sagen, 1:1, würde ich auch sagen, liegen lassen, weil für mich der Wein, also das Bild, was ich für diesen Wein habe, ist gerade genau diese Frucht, die ich beschrieben habe. Dieses, ne, wenn ich an den Wein denke, habe ich genau dieses Bild vor Augen. Aber ich finde zum Beispiel, wenn wir dazu jetzt an unsere Küche denken und unsere Küche, wir arbeiten mit recht viel Säure und mit viel Kräutern und so weiter. Also das würde schon sehr, sehr gut mit dazu gehen. Also ich könnte mir zum Beispiel auch etwas dazu vorstellen, zum Beispiel Richtung Saibling kann ich mir vorstellen, was auch nur ganz leicht konfiert ist. Also es muss ein leichtes Gericht sein. Es braucht natürlich trotzdem ein bisschen Kraft dagegen. Also einfach an Fettgehalt, würde ich sagen, durch den Saibling, Fettfisch, durch den Saibling, was man mit dazugeben kann, dass der einfach sich ein bisschen daran anlehnen kann. Und ansonsten wirklich viele, viele grüne Kräuter würde ich dazu machen. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und was dazu, glaube ich, auch sehr gut passen würde, das haben wir jetzt noch nicht, aber bald sind die Salzwiesen soweit, so Salzwiesenkräuter. Ne? Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja. Lecker, hört sich lecker an, oder?
Ja, so langsam, direkt... so langsam nähern wir uns den Themen.
Bärbel, du hast ein Buch geschrieben.
Ja.
Ja? Wein sonst nix?
Ja, bin ich ganz stolz drauf.
Ja, ich auch. Ich habe das in einem Rutsch durch. Ja. Kann jetzt klugscheißen. Dafür reicht's.
Ich hab gelesen, dass du es geschrieben hast, aber ich habe das Buch nicht gelesen. Ich bin also schlecht vorbereitet heute.
Aber du hast das ganz bewusst so genannt, ne? Das heißt jetzt nicht die große Weinschule. Es geht so in die Richtung, wie ich vorhin gesagt habe, eher so entspann dich mal beim Thema Wein.
Wein für Menschen, die einfach keine Ahnung haben, aber gerne ein bisschen was wissen wollen. Mhm. Ich mache ja keinen Wein für Sommeliers oder so, die wissen sowieso alle besser. Sondern wirklich Weine für Menschen, die einfach Bock auf Wein haben und vielleicht irgendwo vor einer Weinkarte in einem Restaurant sitzt und denken, keine Ahnung. Ne? Oder von mir aus auch irgendwo vorm Weinregal stehen und wenn es, keine Ahnung, in einem Supermarkt ist und denken so, was nehme ich denn jetzt einfach? So geht es ja eigentlich los. Ne?
Ja.
So, und das muss man auch respektieren. Es muss ja auch irgendwo eine Einsteigerdroge geben. Und wenn dem einfach so ist, das ist völlig in Ordnung. Aber man muss halt irgendwie einen Leitfaden an die Hand gegeben bekommen, dass man weiß, wie beschäftige ich mich denn eigentlich damit? Wie geht denn überhaupt so eine blöde Flasche auf? Weißt du?
Da fängt man an. Kann man auch unterschiedliche Sachen
machen. Ja, anbohren.
Also dieses, ich muss sagen, dieses Kapitel hast du eigentlich nicht so umfänglich behandelt, wenn ich das gerade so sehe.
Also meine Empfehlung wäre immer, die schönsten Etiketten nehmen. Okay.
Ins Marketing geschnitten.
Nein,
aber das ist ja wirklich so. Das, was ich wirklich am meisten höre von Menschen, die gerne Wein trinken, aber keine Ahnung haben, ist, das habe ich nach dem Etikett ausgesucht. Natürlich.
Ja.
Wie soll man sich sonst orientieren?
Ja.
Also ich finde immer, wenn man einen Wein trinkt, einfach mal aufs Etikett gucken. Oft kann man es lesen, versteht es aber nicht. Das ist auch ein großer Unterschied. Aber trotzdem, einfach mal, was steht denn da eigentlich drauf? Ah, okay, das ist... Ein Weißburgunder hat man schon mal gehört. Gefällt mir oder gefällt mir nicht? Die große Frage eigentlich, ne? Und dann, okay, Weißburgunder gefällt mir irgendwie. Okay, also gucke ich beim nächsten Mal wieder Weißburgunder. Ne? Und so arbeitet man sich
durch. Und wenn dir langweilig wird, guckst du mal nach dem Grauburgunder.
Naja, ist vielleicht aber, gerade wenn du im Supermarkt stehst, ja schon mal ganz gut, wenn da ein Name draufsteht. Also wenn das jetzt keine Kellerei ist, oder? Wenn da jemand dahinter steht sozusagen.
Also meine persönliche Empfehlung ist eigentlich immer, entweder geh am besten in einen Fachmarkt. Weil, wenn du etwas über den Wein wissen möchtest, wenn du die Flasche vielleicht verkosten möchtest, wenn du ihn zwischen Äpfeln und Klopapier einkaufst, die Frau in der Kasse kann dir nicht sagen, wie der Wein schmeckt. Aber es ist völlig in Ordnung, das zu tun. Aber ansonsten, wenn du dich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen möchtest, geh doch einfach mal in den Fachhandel dafür. Du gehst ja auch zum Metzger, um Fleisch zu kaufen und nicht zum Juwelier.
Ja.
Ne? So, und da kannst du die Sachen verkosten, die Leute, die sind geschult, die können dir das genau zeigen. Und wenn dir irgendwas gefällt, wenn dir ein Name auffällt, wenn dir zum Beispiel der Name Wittmann auffällt, dann geh doch einfach mal auf die Website und beschäftige dich doch einfach mal damit. Wer ist denn der Typ eigentlich? Was machen die denn da eigentlich? Und wie arbeiten
hat
die denn eigentlich?
Hat graue Stähnchen sich gefärbt, ja?
Also jetzt wird's persönlich.
Hast du gesagt?
Aber ich finde, das ist doch so ein Ansatz, womit man irgendwie arbeiten kann, oder?
Ja.
Ich meine, dafür gibt's ja auch eine Website. Ne, das ist ja
und vor allem, was wichtig ist, dass man keine Berührungsängste hat, dass man einfach dran geht. Ja? Und mein Gott, es ist ja nicht so, dass man erwarten sollte, dass jeder immer alles weiß. Und wenn du in den Fachhandel gehst, die Leute sind froh, wenn sowas gefragt werden, weil dafür sind sie da.
Ja.
Das ist im Weingut genauso im Übrigen, wenn jemand zu uns kommt und jetzt unsere Weine gar nicht kennt und Orientierung braucht, dann helfen wir dem. Mhm. Und dann soll er ausprobieren, ob es ihm gefällt. So, das ist das.
Irgendwie ist das ja auch so ein Vorurteil, das hat sowohl die Sterne-Gastronomie als auch Spitzenwein. Dieses zu kompliziert, zu teuer, zu schwierig.
Ja,
zu
Vorurteil.
Ja, ist ein aber Vorurteil. Ich glaub,
ja, Vorurteil, aber muss man
und
auch...
zu steif, ne?
Das muss ist auch man auch das sagen, Vorurteil. Alles hat seine Zeit. Also es gab ja auch die Zeit, wo, wenn du dich auch nur ein bisschen bewegt hast, jemand hinter dir gestanden hat. Ne? So ist ja. Jetzt ja nicht. Es hat alles seine Zeit, ne? Wo ein Sommelier mit seinem Testwein vorbeikommt, ne? Und einen auf den macht, ne? So... Heutzutage
ist. Also, das kommt halt wirklich mal darauf an, wo du bist. Für mich eines der schönsten Erlebnisse der näheren Vergangenheit war, ich war mit meiner Familie in Paris und wir waren in einem ja, sehr renommierten, bekannten Bistro, ganz klassisch. Mhm. Und Weinkarte war gut, waren so ein bisschen die Zweitweine teilweise, aber war wirklich gut. Und wir hatten dann tatsächlich Zweitwein von Fichac, war es glaube ich gewesen, und der war zu warm. Und dann habe ich den in den Eiskübel reingestellt, wo wir vorher einen Weißwein schon hatten. Und dann kommt der Oberkellner, Monsieur, c'est la qualité, qu'est-ce que vous faites? Großes Drama. Der war totbeleidigt, danach kein Weinservice mehr am Platz. Okay. Das ist halt, ja, das ist alte Schule, ja. Und aber unwissende alte Schule. Ja? Also, ja. Weil am Ende... Das war die einzige Lösung, dass der Bordeaux hinterher Spaß gemacht hat, weil mit 26 Grad wollte ich nicht.
Nee.
Da muss man halt manchmal auch pragmatisch sein. Aber es war ein sensationelles Erlebnis. Meine Kinder waren etwas erschrocken. Papa, was hast du gemacht?
direkt verhaftet.
Eva und ich, wir haben uns beide köstlich amüsiert. Wir fanden, das war eigentlich filmreif. Das hätte Loriot machen können, also die Szenerie. Das war wirklich sehr Weltklasse. Also der französische Oberkellner an sich. Ne?
Das ganze Klischee. In einem
der
Moment.
Der hat gedacht, dieser blöde Deutsche hier, der, wie geht der mit unseren Weinen um?
Keine Ahnung, genau. Ja, aber es gibt natürlich so Sommeliers auch, die so kleine Stars sind, ne? Wo man so da sitzt und denkt, okay, ich sag mal lieber nichts und. Ah, du sprichst nicht über andere Sommeliers. Nö, okay.
Stimmt.
Das schon, aber, oder? Das gibt's.
Ja, das
wir
ist,
sagen das
ist
mal jetzt aus.
In jeder Berufsgruppe so, ja. Dass es die einen und die anderen gibt.
Ja, ist ja gut. Wie ausgleichend er plötzlich sein kann. Du, verrückt, verrückt.
Ich habe übrigens einen neuen Wein im Glas.
Ja, okay, na dann.
Moorstein 2017.
Ah.
Am Ende muss ich fairerweise gestehen, vielleicht ist das einfach auch ein bisschen too much heute, kann sein.
Gar nicht, finde ich überhaupt nicht. Wir müssen dich unterbrechen, eben, nein.
Die Bärbel hat ja auch noch, kriegen noch ein schönes Thema, wo Bärbel auch ein Spezialwissen hat. Aber sie steht ja schon auch irgendwie für so die Idee eines Riesling-Sommeliers. Mhm. Also so, zumindest habe ich dich so kennengelernt, dass du in dem Thema immer schon auch ist zu Hause auch so. Warst. Ja. Und deshalb war so meine Reaktion, ja komm, wir spielen heute Riesling. Mhm.
Finde ich gut. Siehst du, und wenn du jetzt hier reinschnupperst im Verhältnis, hast du noch das Brunnenhäuschen von vorher im Kopf? Mhm. Hier sind die Früchte viel gelber, viel, es ist viel breiter, viel offener. Okay, ist jetzt auch ein anderes Jahr natürlich, ne? Mhm. Aber es ist viel präsenter eigentlich auch.
Ja,
ne?
Ist schon richtig geil jetzt, oder? Trinken.
Ich habe drüber nachgedacht. Ist es die Umgebung? Ist es die Luft? Ist es, ist es vielleicht auch, wir sind kurz, wir haben gerade Vollmond gehabt. Mhm. Die Weine sind alle sehr reduktiv heute Morgen.
Ah ja.
Sie wirken alle relativ verschlossen.
Mhm.
Und so die hefigen Prägungen sind selbst bei den 17er, den ich oft sehr gelbfrüchtig verkoste, ich finde ihn heute schon ein bisschen reduziert irgendwie, so ein bisschen so.
Vielleicht liegt es wirklich an der Luft, weil ich empfinde das, ich empfinde das gar nicht alles, also schon diese Reduktion, ja, aber ich empfinde das irgendwie als völlig so
normal.
Ja, ja. Witzig.
Ja, also meine Warnung ist halt mal...
Du bist es gewohnt, so, ja, die Luft.
Aber
ja.
Es ging beim Rosé schon so, wirklich so.
Aber das ist das, was ich sage. Es ist wirklich diese, auch wenn...
Warning.
Auch wenn man... wenn man Weine, ich bin jetzt, gehe noch mal auf andere Inseln, ne?
Dankeschön.
Ich gehe jetzt noch mal auf eine andere Insel, ne? Ich sag mal, die Trauben werden ja nicht gewaschen. Das, was du auf deinen Lippen hast an Salz, hast du ja auch auf den Trauben drauf. Das wird ja auch mit verarbeitet, ne?
Mhm.
So. Deswegen finde ich das immer so ganz, ganz spannend. Und deswegen schmecken einfach andere Weine, egal wo sie jetzt eigentlich herkommen, schmecken hier immer wieder anders. ich weiß nicht, ob es, also es hat ja auch zum Beispiel, wenn du Weine verkostest, oben in der Luft hast, einen anderen Luftdruck, hast du
ja,
auch
einen
völlig anderen Saum, trinken alle Tomatensaft, keine
ja.
Ahnung.
Ja, stimmt,
crazy. Macht das auch, oder? Macht das auch im Flieger, ja?
Echt?
Es schmeckt so nur im Flieger.
Mann. Legst du auch deine Hand morgens auf, so, auf die Liege?
Nein.
Ja, okay.
Aber Tomatensaft schon.
Okay. Ja, es sind ja vielleicht zwei Kategorien.
Ja, ich finde auch. Ja. Also ich muss da nochmal drüber nachdenken, wenn schon.
Aber ich finde, am Ende ist das, was man im Glas hat, einfach ein Kompletterlebnis. Also, wenn ich morgens schon richtig scheiße aufgestanden bin,
ja.
ne, mit dem linken Fuß, ne? Und dann habe ich mich noch gestritten und dann habe ich hier noch richtig Stress.
Ja, hey.
Und dann bin ich abends noch kurz verabredet, ich habe gar keinen Bock darauf hinzugehen und dann kriege ich ein Glas Wein. Meinst du, der schmeckt mir?
Null.
Ja,
natürlich nicht.
Aber das ist ja auch das Gemeine manchmal, dass man natürlich einen Wein verkostet in einem Moment, der vielleicht genau so ist.
So. Nicht der beste Weinmoment, nee, könnte man sagen.
Aber es ist was Schönes, so geht es mir hier gerade in der Umgebung. Mhm. Ich bin total in Ruhe.
Ja. Ja.
Also das ist mal, ich sitze hier mega entspannt. Ich glaube, das ist schon auch das, was es hier ausmacht. Ja. Und wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich arbeiten wir gerade im Moment hier, aber wir sitzen hier so schön.
Ja.
Wenn du so gesettelt bist, das ist ein ganz anderes Wahrnehmen.
Ja, muss ich dir recht geben. Ja. Das ist aber auch der Zauber dieses Platzes hier.
Ja,
also die Insel
das
sowieso, muss ich jetzt auch mal sagen.
Ja.
Ich bin ja auch froh, dass er mal hier ist. Es ist gar nicht so einfach, ihn zu
sehen. Das ist eine Weltreise.
Aber es ist wirklich eine Weltreise, ne?
Ich mag das ja hier sehr.
Ja.
Aber es ist wirklich weit. Also das heißt, 7 bis 9 Stunden, bis du hier bist, so ungefähr.
Ja.
Und da bist du auch am Mittelmeer, da bist du in New York. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, hierher zu kommen. Und ich finde es aber insofern nicht ganz so schlimm, weil es dann auch ein bisschen was Besonderes bleibt. Und stell dir diese Insel vor, wenn jeder easy peasy schnell hier wäre, dann wäre das hier noch viel voller.
Ja.
Und das wäre wahrscheinlich auch eine Überlastung.
Das stimmt.
Insofern eigentlich ist es auch das Schöne, dass es einen gewissen Aufwand bedarf, um nach Sylt zu kommen.
Ich bin trotzdem froh, dass du mal da bist jetzt. Aber jetzt haben wir gesagt, wie der Wein im Glas steht, aber probiert hast du ihn noch nicht,
Ich habe schon die Hälfte getrunken.
Ach so.
Also da sind wir jetzt halt mit Jahrgang 17, der kommt eben langsam in seine Phase, wo man sagt, jetzt alle Schotten auf, alles da. Zeig, was du kannst und hab Spaß dran. Und es wird einige Jahre dann einfach auch stabil so bleiben.
Ja.
Und einfach diese Kalkmineralik, die Gelbfrucht, all das, wofür Moorstein steht, dann auch offenherzig preisgeben.
Also mir schmeckt der hier jetzt sehr gut. Du bist ja eher Team Brunnenhäuschen als Moorstein, ne?
Gefällt mir beides.
Gefällt dir beides.
Weil beides so völlig unterschiedlich ist. Also wirklich richtig krass unterschiedlich, ne?
Habe ich schon gesagt, dass ich Standzeichen Moorstein bin.
Ja, und Mädchen des Hofen. Ich habe in deinem Buch eine Sache gelesen, da musste ich wirklich lachen, weil das wirklich so ist. Machen Männer immer ein bisschen viel Bohai beim Wein bestellen?
Ja.
Ja, und es ist auch ganz verrückt, weil ich bin eigentlich sonst nicht so auf dieser Kiste Frauen und Männer und so. Aber wenn ich einen Wein irgendwo bestelle, wird der grundsätzlich meinem Mann angeboten zum Probieren.
Genau.
Immer. Ne? So. Das ist verrückt eigentlich. Mhm. Ist Wein eine Männerdomäne? Oder hast du da mit Vorurteilen zu kämpfen vielleicht auch? Weil du
jetzt nicht mehr. Früher. Früher ja, als junge Sommeliere. Dann heißt es, möchte gerne den Sommelier sprechen, dann stehst du da und sagst, hallo. Und dann guckt dich so ein alter Hanseat an, von oben bis unten und mustert dich erstmal und dann haut er dir 3 Dinger um die Ohren, dann musst du kontern.
Ja, okay. Dann musst du
und
echt
dann ist okay.
Ja,
ne?
Okay.
Ja, ich glaube, aber manche Sachen ergeben sich einfach daraus, weil Gastronomie allgemein, egal ob du jetzt im Service bist oder auch in der Küche bist.
Auch ein Koch wahrscheinlich, ne? Kochköchin, es hat sich ein bisschen...
Es geht mittlerweile einfach, aber ich glaube, manche Sachen sind einfach so automatisch und es ist gar nicht böse gemeint, sondern ich glaube, Frauen entscheiden sich einfach irgendwann dafür, dass sie Kinder haben möchten und dann ist es einfach schwierig. Du kannst dann keine 12 Stunden im Restaurant abends stehen, wenn du nicht im Haus selber wohnst. Es ist schwierig, sag ich mal, wenn nicht gerade irgendjemand da ist, der auf die Kinder aufpassen kann. Aber es sind halt einfach familienfeindliche Arbeitszeiten und ich glaube, das ergibt sich manchmal automatisch aus der Sache und ich glaube, deswegen sind halt viele Frauen, die einfach dann irgendwann sagen, nee, gehe ich dann doch mal in einen anderen Beruf oder so, weil das ist dann doch eher mein Traum oder sowas. Ne? Ich glaube, deswegen sind, glaube ich, mehr Männer Sommeliers, es kommen auch immer mehr Frauen mit dazu, ja.
Es ist tatsächlich auch so ein bisschen so eine Männerdomäne, ja. Mein Weinkeller und so.
Ja, ja, das schon. So, ja.
Aber vielleicht auch so ein bisschen diesen Weinkeller, der so als Statussymbol und wie auch
immer. Ich wollte gerade sagen, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Weinkeller. Mein
Weinkeller.
Genau.
Ja. Völlig bekloppt, kann aber sein, ja. Irgendwie,
ja. So. Ja. Man hat das ja auch manchmal auf Verkostung oder so, ne? Und dann gerade bei Blindverkostung, ne, so.
Ah. Ja, Blindverkostung ist ja auch sowas, wo Männer so, hier. Und,
aber ne? Ich liebe Blindverkostung, weil ja? Blindverkostung ist das Ehrlichste, was du machen kannst. Das absolut Ehrlichste, weil wenn du es wirklich nicht weißt, du gehst so clean an diese Sache ran. Und das ist das, was du vorhin auch gesagt hast, bei einer Blindverkostung, du gehst irgendwo ran und denkst irgendwie so, moah, und dann deckst du es auf und denkst, das kann nicht sein. Ja. So. Ja. Und das finde ich halt das Großartige daran. Ja. Es ist halt wirklich absolut... absolut objektiv.
Also wir hatten gestern Abend auch den Rotwein blind.
Im Krokodil.
Ja. Im Krokodil versteckt.
Im Krokodil?
Ja, wir hatten so einen schönen Krokodilanzug für die Flasche gehabt. Oben die Kapsel noch schön noch zugebunden.
Dass man nicht sieht. Also, ich wollte nämlich erst überlegen, schneide ich die Kapsel ab oder nicht? Ich habe gesagt, nee, dran lassen.
Das war klar, dass das gar nicht einfach ist, genau drauf zu kommen. Wenn man es weiß, ist es einfach, aber wenn man es nicht weiß, ist es halt eben durch die Typizität vom Wein schon ein bisschen ein Weg gewesen. Und es hat Spaß gemacht. Und es war so ein Weg, also ich wusste es ja. Ich hatte mir ausgesucht.
Ach so, weil ich wollte gerade fragen, hast du dich in ihre Hände komplett begeben und gesagt, such du mal was aus oder hast du es ausgesucht?
Ja, weißt du, also ich wollte ja ein bisschen Spaß haben gestern. Und für die beiden lieben Freunde war es ein schönes Verkosten und wir haben sich auch gut angenähert. Und ich finde aber, dann ist es auch wichtig, es geht nämlich beim Blindverkosten nicht darum, wie toll du bist oder darum, jemand aufs Eis zu führen, sondern am Ende ist es der Versuch, die Wahrnehmung zu fokussieren auf das, was du da gerade hast.
Genau.
Und dann kommt der Moment, wo du sagst, jetzt decken wir es aber auf, bevor es jetzt irgendwie doof wird.
Mhm.
Ja, weil das ist nämlich. Weil dann ist
es
nämlich.
Geht ja nicht drum, jemanden blöd dastehen zu lassen. Ja.
Genau.
Und manchmal hat man das auch, das finde ich auch ganz interessant, manchmal hat man das, dann probiert man was blind und dann nähert man sich ran von einer Seite. Und dann sagt der andere so,
dann kommt eine ganz andere Idee
ins Spiel. Es kommt was ganz anderes, aber man kann das, was man erklärt hat oder erläutert hat, total nachvollziehen, weil es eigentlich die gleiche Stilistik oder, ne? Das ist total nachvollziehbar. Und das finde ich, also ich finde das groß und ich liege so oft falsch. Das ist ja eigentlich auch das Schöne. Ich liege so
passiert,
oft falsch.
Das passiert,
ne?
Aber
und da muss man auch.
Ich finde es noch schöner, also wenn du einen direkt schießt.
Das ist so geil, oder? Was wollen wir denn
schon? Ist klar.
Nein, aber man liegt so oft falsch. Ja. Aber für mich ist halt einfach der wichtige Aspekt an so einer Blindverkostung, du gehst subjektiv ran und du näherst dich über einen bestimmten Aspekt. Du hast Ausschlussverfahren natürlich auch, ne? Wenn du sagst, okay, also das hier ist eindeutig kein Rotwein. Sag ich jetzt mal so, ne? Du hast ja auch Ausschlussverfahren, indem du sagst, okay, der hat viel zu wenig Tanninstruktur, das kann nicht das und das sein. Ne? So.
Erkennst du deine eigenen Weine?
Oft, aber nicht immer.
Ja, okay, verrückt. Also, und du hast ja so oft vorher probiert.
Ja,
und,
aber wie gesagt, nicht immer.
Ja.
Das ist mal schön und mal weniger schön.
Also, ja.
aber es ist natürlich trotzdem, natürlich geht es mir häufig so, wenn ich dass ich dann schon auch denke, das könnte von mir sein und das ist vielleicht das und das. Das macht auch Spaß und Freude, wenn man seine eigenen Weine erkennt. Im positiven Sinne.
Ja.
Manchmal sitzt du aber auch in einer Probe und denkst, hoffentlich ist das nicht meiner.
Und das habe ich tatsächlich mal erlebt mit einem anderen Winzer, ich möchte jetzt nicht den Namen sagen, aber der war echt schockiert. Das war so eine Verkostung von Großflaschen, hat seinen eigenen Wein nicht erkannt und hat auch gesagt, also und er hat ihm überhaupt nicht zugesagt,
der eigene
Wein.
Ich habe schon oft erlebt, dass Winzer ihr eigenen Wein in solchen Proben runtergemacht haben.
Ja, das genau so war.
Das habe ich tatsächlich schon häufiger erlebt, dass wirklich jemand über einen Wein so negativ gesprochen hat, und hinterher war es der eigene. Das habe ich schon einige Mal erlebt. Das ist ein Kuriosum. Ich kann das nicht erklären, warum es so ist, aber das habe ich schon einige Mal erlebt. Und dann denkst du jetzt, oh, Wahnsinn. Ne?
Ja.
Also, wenn wir Jungwein verkosten, wir erkennen ja die großen Gewächse jährlich an. Und das ist ja, steht ja auch alles blind auf dem Tisch. Und dass du in diesem jugendlichen Stadium, wenn du 60 Flaschen verkostest, nicht sagen kannst, das ist der, das ist der, das ist der, weil die Weine sind noch geprägt von Hefearomatiken, von der Gärung noch ein bisschen nachbeeinflusst und so. Sind alle in sehr jugendlichem Status. Also insofern, da bist du schon gut, wenn du eine ungefähre Orientierung hast. Da kann das easy passieren. Aber na klar, wenn ein Wein eigentlich fertig in der Flasche irgendwo steht, und dann ist es doch immer der Kontext, der ihn ausmacht. Und manchmal ist es halt einfach auch so, wenn vorne dran ein Wein steht, den du vorher im Mund hast, der deinem Wein nicht gut tut, dann hat das einen Einfluss. Das ist so, und das sind halt die Spielereien. Das ist Wahnsinn, aber so ist es halt.
Es hat mal ein Verkoster für ein großes Magazin zu mir gesagt, Blaufränkisch wird er niemals rückwärts verkosten, weil das tut den Wein nicht gut. Blaufränkisch wird er immer nur vorwärts verkosten. Fand ich ganz interessant, weil normalerweise sagt er, verkostet er vorwärts und rückwärts. Mhm. Aber bei Blaufränkisch macht er das nicht. Weil wenn er zurückgeht, ist es nicht gut.
Jetzt frage ich dich, vorwärts, rückwärts, bist du da orientiert?
Du brauchst ganz viele Gläser dafür. Zehn Finger, zehn Gläser.
Vorwärts, rückwärts bedeuten?
Ja, also in den Jahrgängen nach hinten oder nach vorne. Ja, sehr gut, sehr gut, okay. Ich habe mit ihm mal eine Verkostung erlebt. Der Philipp, der verkostet sehr schnell. Verrückt. Also das habe ich noch nie erlebt. Das ist so tuk, 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 tuk. Und da waren wir beim Daniel Wagner. Und es waren 20 Jahre Herkretz, richtig? 20 Jahrgänge. Mhm. Und er so zack, 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 zack. Und da hatte er schon 10 Jahrgänge verkostet. Da war ich so beim zweiten, so gefühlt. Und ich habe dann immer gesagt, warum soll ich das machen jetzt da? Von hinten nach vorne oder von vorne? Und da kam er, mach doch, wie du willst. Musst du doch wissen. So, okay, alles klar.
Ich finde, das sind so die Dinge, die beim Wein einfach wichtig sind. Es gibt keine Regeln.
Genau. Ja, wahrscheinlich
was
man lernen kann.
Du musst selbst finden, wie es für dich passt.
Na, das hat mich ja auch gut getriezt dazu, ne? Ja.
Und dieses Zack, Zack, Zack verkosten, das ist für mich so, wenn ich ein Thema vor mir habe, dann kann das sein, dass ich es erstmal überblicken will. Und das ist dieses Speed-Tasting. Mhm. Und danach gehe ich dann an die Dinge.
Gehst du nochmal in die Tiefe?
Aber ich musste in dem Fall 20 Jahre Herkretz. Ich wollte erstmal die Spur und dann habe ich ein, zwei Jahrgänge mich nochmal näher mit beschäftigt.
Okay.
Das ist so, das ist ein Überblick verschaffen nochmal.
Aber das konntest du dir dann merken oder wusstest du halt, der Jahrgang, der war ja so und so, da will ich jetzt nochmal tiefer reingehen?
Nee, das schnelle Verkosten reicht mir aus, um zu wissen, was ich tiefer möchte.
Okay.
Mittlerweile muss ich stehen, oft dann auch mit Notizen, also damit du dann so irgendwie, das mache ich jetzt bei den Anerkennungsproben von den großen Gewächsen so, dass ich tatsächlich dann nochmal, nachdem ich bewertet habe, schaue, wo überall die Peaks waren, nach unten und nach oben. Mhm. Die nach unten muss ich mir anschauen, weil ich möchte keinen Wein ablehnen, nur weil ich einen ersten Eindruck hatte, der nicht richtig war. Und die nach oben, weil es mich interessiert, was sind die besten.
Ja, okay.
Also das gucke ich mir dann beides nochmal an.
Ja.
Unfortunately ist es halt so, dass dann die Mitte oft unbemerkt liegen bleibt. Das ist in dieser Jugendlichkeit, bei der Anerkennung, sind da oft große Weine dazwischen, die sich einfach noch nicht so zeigen.
Ja.
Aber die verkostest du dann gar kein zweites Mal, weil du da so drüber probiert hast. Und dann hast du ein paar Aufreger, das sind oft Weine, die in der Jugend halt viel lauter sind, die intensiver sind, die du da oben dann so ein bisschen abfrühstückst. Und dann hast du die unten, wo du nochmal gucken musst, warum hast du den jetzt nicht gut gefunden? Warum lehnst du den jetzt wirklich ab? Ist das so, dass das notwendig ist? Oder ist das nur eine persönliche Thematik, die du mit dem Wein hast, weil du was nicht magst?
Mhm. Ja? So fair muss man dann auch sein. Ne?
Wenn wir große Gewächse anerkennen, geht es ja darum, zeigt dieser Wein seine Herkunft? Im besten positiven Sinne und es ist ein großes Gewächs, es ist ein großer Wein.
Ja.
So, und dann kann es natürlich sein, wenn ich jetzt kein großer Fan bin von einem gewissen, wenn ich jetzt sage, ich finde jetzt Rieslinge vom Lösslehm nicht aufregend genug, weil sie fruchtig sind und hinten raus ein bisschen kürzer, dann ist das meine persönliche Wahrnehmung. Mhm. Aber wenn doch dieser Wein auf dem Lösslehmboden wächst und das im besten Sinne repräsentiert, dann darf ich den deshalb nicht ablehnen, weil dann ist es nämlich seine Persönlichkeit, die er auch zeigt.
Ja.
So, und das ist das, was ich meine, dass man dann halt drauf eingehen muss.
Ja, das ist schon sehr sensibel alles, ne? Sensibles Thema, finde ich.
Muss das schon. Ich muss sagen, wir haben das in Rheinhessen gut gelöst. Wir haben, also zumindest empfinden wir es so, wir haben eine Verkostungsgruppe aus dem VDP Rheinhessen, das sind 7 Leute, die sind seit Jahren die gleichen. Jetzt alle, die nicht dabei sind, sagen vielleicht, die Deppen, die meinen, sie
wissen es besser. Sind immer die, genau, kann gut sein.
Wer weiß es so, wenn jemand von den 7 nicht kann, rückt jemand nach von den anderen, sodass auch alle mal irgendwann mal dabei waren. Aber wir haben dadurch, dass wir so stabil über Jahre mit den gleichen Leuten verkosten, uns auch so eine Sicherheit aufgebaut und so ein Wissen aufgebaut für diese Weine, dass ich glaube, dass die rheinhessischen großen Gewächse
insgesamt sich immer sehr gut sehen lassen können und diese Grundausrichtung, dass Herkunft im besten Sinne im Glas ist, auch gerecht wird.
Würdest du ihm zustimmen?
Ja.
Du hast ja einen guten Überblick wahrscheinlich über die großen Gewächse.
Ja, relativ guten Überblick. Also ich finde das gut, wenn man viel im Team arbeitet, ja, mit Leuten, wo man sich auch drauf verlassen kann. Ja. Also was mir halt total getaugt hat damals, ich war jetzt ein paar Mal nicht mehr dabei, waren die Verkostungen in Berlin, weißt du, wo Winzer und Sommeliers und Menschen, die nicht so viel damit zu tun haben, zusammensaßen und wir haben alle blind verkostet und haben dann bewertet. Es gab immer den Pegelwein, was ich extrem gut finde, den Pegelwein nicht zum Pegel halten, sondern um sich einzupegeln. Dann wird der einmal gemeinsam beschrieben. Der hat so und so viele Punkte bekommen, alle Weine orientiert man an dem Wein.
Ah ja, das ist gut.
Und das finde ich eben halt sehr, sehr objektiv eigentlich. Und das hat mir immer sehr getaugt, weil ein Sommelier verkostet ja völlig anders als ein Winzer. Mhm. Hat ja völlig andere Ideen im Kopf, ne? Und ich fand das total beeindruckend, dass man irgendwie dann doch immer irgendwie auf einer Linie sich getroffen hat. Es war irgendwie schon, immer so, dass schon, man gedacht
schon auch
hat, so.
Lustige Proben, ne? Ja. Also es ist, du hast irgendein Thema, was weiß ich, Riesling trocken unter 10 Euro.
Ich wollte sagen, unter 10 Euro?
Okay. Dann sollst du jetzt da aus 70, 80 Weinen gucken, was sind da jetzt die besten. Ja. Und dann hast du halt auch, du hast die Winzer, du hast die Sommeliers. Ja. Du hast aber auch Endverbraucher im Prinzip.
Okay.
Und dann wie so dieses neben links und rechts nebeneinander. Wie hast du den bewertet?
Was ich aber auch immer cool fand, es wurde halt immer einer aufgerufen, der dann einfach den Flight beschreiben muss. Und ich fand das halt wirklich immer spannend, weil man am Ende egal wie wer beschrieben hat, am Ende kommt man dann doch an den Punkt, wo man sagt so, ja klar, logisch, verstehe ich total, habe ich anders aufgeschrieben, aber das gleiche Ergebnis eigentlich. Ja. Ne? Also fand ich immer gut. Und ich denke, dass wenn du, um nochmal das darauf runterzubrechen, ich glaube, wenn du in so einem Team arbeitest, wird es wahrscheinlich identisch sein.
Ja, klar. Das ist tatsächlich so. Das Learning ist enorm, wenn man da dabei ist. Und ich glaube aber am Ende, wichtig ist auch, dass das Ergebnis hinherpasst. Das ist so.
Natürlich macht man sich auch nicht nur Freunde, ne? Wenn man da jetzt auch zum Beispiel mal sagt, nee, also das ist jetzt kein großes Gewächs.
Ja, was das ist in dem Stadium, ist das vollkommen okay, wenn du dann auch mal nebendran liegst oder wie auch immer.
Okay.
Der Daniel Wagner hat vor 2 Wochen neben mir gesessen und hat mir mein Brunnenhäuschen abgelehnt. Aber es war der Einzige, der Wein ist durch, also 6-1 durch. 3 davor haben wir es noch gemeinsam probiert und hat das großartig gefunden. Okay. Also es ist,
ist ja auch manchmal so eine Sache, ne? Was hast du für einen Tag?
Das ist,
wie bist du drauf?
Ist so, ja. Und,
okay. Daniel.
Nein, aber das spiegelt ja auch genau das wieder, ne? Es ist tagesformabhängig, ne?
Aber wie kommen jetzt Weine auf deine Karte? Reist du überall hin?
Ich bestell sie.
Ja.
Nein.
Das ist schlau.
Das ist sehr schlau.
Würde ich so auch machen.
Okay. Blöde Frage. Total blöde Frage.
Haben wir ein Depot-Thema da?
Ja, da habe ich. Ja, bei dem anderen nicht, aber bei dem, den habe ich nämlich noch nicht dekantiert.
Also den darf ich auf den Kopf drehen, den anderen eher nicht.
Ah, okay. Aber da sind wir. Wir kommen jetzt. Es ist eine schöne Überleitung zu Weinreisen, die du vielleicht manchmal machst.
Ja, in Portugal bin ich tatsächlich schon mehrfach gewesen. Muss ich gestehen.
Okay.
Also ich glaube, Portwein und Madeira sind, glaube ich, so die Themen, die mir dann doch auch sehr am Herzen liegen, neben dem Riesling, wo ich mich im Laufe der Jahre dann doch sehr eingenördet habe, könnte man
sagen. War da vielleicht der Johannes King der Übeltäter, weil ich weiß noch, als wir damals hier im Hotel übernachtet haben, da stand so eine wunderbare Karaffe Madeira auf dem Zimmer. Das hatte Suchtpotenzial.
Ja, total.
Das muss man sagen. Ne?
Ja.
Ist Madeira, wir trinken jetzt keine, oder?
Wir trinken jetzt Portwein.
Wir trinken Portwein, aber ist Madeira vielleicht so der unterschätzteste Wein, den es gibt?
Also auf jeden Fall der langlebigste für mich. Und die Geschichte von, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte von der Insel beschäftigt, wird man feststellen, dass es eine ganz, ganz tragische Geschichte ist, weil das eigentlich der beste Wein der Welt damals mit war, der langlebigste ist. Und die haben einfach so viel Schicksalsschläge auf dieser Insel gehabt, über Jahrhunderte hinweg, dass er heute eigentlich in Massen produziert wird und meistens nur zum Kochen gekannt wird, was wirklich ganz tragisch ist, weil es einfach so ein wunderbares Produkt ist, was man da hat. Also Madeira ist...
Ja. Ein Herz für Madeira.
Aber da ist es ja auch ausgereiht. Ich habe ja auch auf der Insel geheiratet.
Ach so, guck mal.
Ja. In einem Weingut. Barbeto mit Blick auf die Fässer. Und das, wir haben es keinem gesagt vorher. Und das war nur Ricardo, der Winzer, mit dabei. Die Leute aus dem Keller, die Leute aus dem Büro. Wir kannten sonst keinen.
Ja.
Und ja.
Lustig, das wer hat euch da getraut? Darf das der Winzer dort?
Nee. Das wäre geil, oder?
Das wäre doch was.
Wär doch was. So, ich sehe da jetzt verheiratet. Zack.
Ich sehe da, seh da Dinge auf uns zukommen.
Nee, tatsächlich. Also, es musst du halt voll beantragen, wenn du im Ausland heiraten möchtest. Und EU ging jetzt, war jetzt nicht so schwierig, aber es war halt natürlich eine Standzeit.
Also bei mir kann man nur heiraten, wenn man Standzeichen Moorstand ist.
Das hat sie angetan.
Und made in Westhofen. Ja, ja, ja. Okay.
So, komm, ich schenke jetzt mal den ersten ein, dass wir mal gucken, wo wir zu Hause
sind. Sollen wir die gegeneinander? Soll ich das andere Glas auch leer machen?
Bitte. Okay. Also das war auch
das fällt mir auch schwer. Das ist fantastisch.
Du musst ihn so leer machen.
Aber wir verkosten jetzt den mal kurz und dann den zweiten nach oder willst du es direkt gleich?
Ich glaube, es ist interessant, wenn wir sie beide einmal parallel auch von der Farbe dann direkt haben. Das.
Dann machen wir das so.
Ja.
Also was hat dich besonders beeindruckt da am Douro, sage ich mal?
Also Douro ist für mich ein absolut, ich habe nur ein Wort dafür, majestätisch.
Mhm.
Wenn du, es ist irgendwo im Nirgendwo, es sind vereinzelte kleine Herrenhäuser, kleine in Anführungszeichen, kleine Herrenhäuser da, aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert gebaut. Und da drumherum ist einfach nichts. Mhm. Es ist einfach absolute Ruhe. Und es ist einfach, ja, es ist majestätisch, es ist einfach, finde ich. Und Portwein hat mich einfach in dem Sinne gecatcht, dass es einfach ein Generationsvertrag ist, der seit vielen Jahrhunderten läuft.
Mhm.
Also die Winzer produzieren natürlich auch Wein für sich, logisch, um davon zu leben, aber die produzieren auch Weine für die Kinder, die Enkelkinder und die Urenkel. Und das läuft seit Jahrhunderten.
Mhm.
Und deswegen haben wir einfach die Chance, wirklich alte Produkte im Glas zu haben, alte Weine verkosten zu können. Und ich finde immer, wenn man so alte Sachen trinkt, wenn man so Möglichkeiten hat, dann ist es wie, als wenn man Geschichte im Glas hat. Also die Leute, die die Trauben geerntet haben und so, die leben vielleicht schon alle gar nicht mehr. Oder was auch immer dann zeitlich, gerade zeithistorisch gerade passiert ist, dann hat man sich als Winzer vielleicht auch vorgestellt, so wer wird das irgendwann bekommen oder wo ist überhaupt diese einzelne Flasche über ein Jahrhundert gewesen, sag
ja,
ich
genau.
mal.
Wo ist
in welchem Keller hat sie rumgelungert und so weiter. Ne? Also das sind die Fragen, die ich mir immer stelle, wenn ich so eine Flasche aufmache.
Aber ist das in der Flasche über so viele Jahre oder liegt manchmal das in Fässern?
Noch? Beides.
Ja.
Wir haben das, jetzt hier, genau.
Da wird es tatsächlich dann beim Portwein kompliziert.
Genau.
Da brauchst du dann wieder einen Sommelier, weil der kann das dann im Detail erklären, weil tatsächlich du von den Varianten, dass du relativ junge Dinge kriegst, bis hin Cuvées, die lange gereift sind im Fass und dann als Cuvée bekommen, eben entsprechend noch nicht lange auf der Flasche sind. Dann habe ich halt die Variante, was mit das Spektakulärste ist, wenn es halt einfach lange in der Flasche war, wenn es einfach dann diese Reifezeit hat, das ist dann wird es auch rar.
Mhm.
Da gibt es noch jede Menge Abstufungen, das ist nicht ganz so einfach.
Hast du selbst in deiner Schatzkammer Portwein?
Ich habe natürlich Portwein auch in meiner Schatzkammer. Für mich ist das so diese Variante. Also wenn es draußen mal wirklich
böselig ist,
düster ist. Und dann ist das so irgendwie Kamin an so und wärm. so ein
die warme Decke.
Also ein Glas Portwein, ein gutes Buch und kleine Schlückchen und so irgendwie so in der Form. Aber ich habe auch diese andere Assoziation Douro verbinde ich sehr stark mit dem Dirk Niepott, der ein toller Gastgeber ist, heute auch mit seinen Söhnen natürlich und eine ganz wichtige Figur fürs Douro-Tal ist. Er hat mit all seinem Spirit, mit all seinen Erzählungen mir enorm geholfen, auch das alles zu verstehen.
Das ist verrückt, dass es mit dem der Niepott ist wirklich so, ne? Also ganz viele Winzer von hier kennen den Niepott, ne?
Ist auch persönlich,
ganz untriebig, oder?
Genau.
Ja.
Aber auch nicht nur er, auch seine Söhne, die sind ja auch, ne? Marco, der ist ja auch, war letztens, glaube ich, noch auf der Insel, also.
Guck mal, der hat es noch ein bisschen weiter als der Philipp, ne?
Also,
so, Portwein, jetzt hier. Komm,
Portwein einmal kurz runtergebrochen. Portwein in drei Sätzen.
Ja,
Sehr gut.
Portwein kommt immer aus dem Douro-Tal, aus Nordportugal. Douro ist ein Fluss, okay, sind vier Sätze, entspringt im spanischen Hochgebirge.
Es gibt zwei Arten von Portwein, lassen wir den weißen ausgeklammert. Es gibt braunen Portwein und es gibt roten Portwein. Brauner Portwein, wir denken an den Apfel, oxidativ ausgebaut. Großer Unterschied, nicht oxidiert, sondern oxidativ ausgebaut. Das bedeutet mit Luft ausgebaut. Roter Portwein nennt sich Ruby Port, Rubinfarben kann man sich merken, reduktiv ausgebaut, also unter Luftausschluss. Deswegen ist die rote Farbe einfach erhalten. Und da gibt es einfach verschiedene Abstufungen. Wenn man sich aber merkt, es gibt roten und es gibt braunen Portwein. Die braunen sind die Tawny Ports. Tawny ist einfach eine Bezeichnung für braune Farbe. Und Ruby Port, rot, dann ist man schon mal ganz weit vorne. Okay. Weil die roten, die haben meistens eher so beerige Noten, fruchtige Noten. Und die braunen Portweine haben eher so Toffee, Dattel, Kaffeenoten. Mm. Braune Portweine, rote Portweine. Tawnys, Rubies. Und da gibt es einfach verschiedene Abstufungen drin.
Okay.
Das ist eigentlich das Geheimnis.
Das hört sich jetzt ganz easy an.
Und jetzt frage ich dich gleich nochmal ab.
Ich habe auch jetzt schon ein bisschen Angst.
Eigentlich wird es danach erst kompliziert.
Ja, genau, danach wird es kompliziert. Ja.
Also es wird rot und braun, das habe ich verstanden. Jetzt.
Genau, also das
der
ist so, wenn
ein bisschen bräunlicher aus hier.
Ja, siehst du, das ist auch ein Tawny Port, aber ein Jahrgangstawny. Und zwar ist das die Königin der braunen Portweine, die Collata.
Collata.
Ja, 2012 Collata. Auf einer Collata bzw. auf einem Tawny Port muss immer das Abfülldatum draufstehen. Ich weiß nicht genau, wann das da abgefüllt worden ist, aber es muss irgendwo stehen. Ich kann es auch nicht sehen, weil ich keine Brille auf habe.
Also vorne steht eine 2012 sehr groß.
Ja, das kann ich sehen. Also irgendwo wird es draufstehen, wann es abgefüllt ist.
Langdat 2023
ja, als genau. Aussage. Ne? Also 23 abgefüllt. Ja.
Also 12 geerntet dann.
12er Jahrgang.
12er Jahrgang.
23 abgefüllt.
Okay. Und wie du an der Farbe erkennst, mit Luft ausgebaut. Mhm, ne?
Ja.
Und Collata ist immer die Königin der braunen Portweine.
Okay, also wenn Collata draufsteht, macht man schon mal nichts falsch.
Genau. Mhm. Collata, das ist, und da sind auch wirklich, sind wir auch in einem Bereich, wo es auch wirklich richtig alt werden kann. Also das Älteste an Collatas war 1863, was ich verkostet habe.
Wow.
Und das ist...
Und wann abgefüllt dann?
Das war gerade abgefüllt.
Also so lange lassen die das im Fass liegen.
Das ist ja diese Thematik, dass da darf der Sauerstoff dran.
Mhm.
Und was ein spannendes Thema ist, ist das Aufspritten.
Genau.
Das heißt also, wir haben ja jetzt beim Portwein nicht einfach nur Wein, sondern der wird ja dann von zwischen 12 und 14 Volumenprozent auf knapp 20 Volumenprozent angereichert sozusagen mit Alkohol.
Der wird angereichert.
Das große Problem beim Portwein ist, du möchtest natürlich die Süße erhalten. Die natürliche Süße muss erhalten bleiben. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir Rotwein produzieren, also normalen Rotwein, haben wir eine Mazeration, aber haben wir keinen Zucker mehr hinterher.
Ja, stimmt, dann würde er trocken werden quasi.
Das bedeutet, du musst innerhalb von einem sehr kurzen Zeitfenster, 48 Stunden, innerhalb dieses Zeitfensters so viel Farbe und Extrakt aus den Traubenschalen bekommen. Also das heißt, du musst die Zellwände zerstören. Und das klassischerweise...
Klingt martialisch übrigens, aber...
Ja. Es ist, wie es ist. Also das heißt, du kannst es entweder machen, indem du die Trauben trittst. Also die haben so große Lagars, so wie so große Becken, so hoch ungefähr.
Ja,
so
Schwimmbäder.
Genau, da stehst du drin und dann ist da einer mit einer Trommel und einer Quetschkommode und die machen hey, ho und dann läufst du da immer hin und her und du läufst eben halt über die Trauben.
Okay.
Das Gute ist, durch dein Gewicht, egal was man für ein Gewicht hat, man hat immer den gleichen Druck pro Quadratzentimeter auf die Trauben. Du zerstörst keine Traubenkerne dabei, weil wenn du mal auf so einen Kern gebissen hast, das möchte keiner im Wein haben, auch nicht im Portwein. Aber du zerstörst keine Traubenkerne dabei.
Nur die Haut quasi.
Nur die Haut, genau. Okay. Und das Ganze wäre jetzt die klassische Variante. Die haben aber in den 90ern, haben die von Symington, haben den Roboter Lagar erfunden. Der simuliert das Ganze. Das sind so Silikonnoppen und die simulieren den Druck eines Fußes praktisch.
Okay.
Und dieser Roboter Lagar, der macht das bei den ganzen, also gerade von Symington, also das zweite, was wir im Glas haben, Grahams gehört zu Symington, simuliert das Ganze. Und
also keine Quetschkommode mehr.
Keine Quetsch, aber das macht schon richtig Laune, ne? Irgendwann fangen die an zu tanzen und dann kannst du dir Lieder wünschen und so, ne? Das ist schon geil.
Okay.
Das zweite, was wir jetzt im Glas haben, ist ein Vintage Port. Das ist der König. Also wir haben Königin und König. Der König der roten Rubies, roten Portweine. Vintage bedeutet immer, dass es logischerweise aus einem Jahrgang ist, wie eine Collata. Und der ist zwischen 2 und 3 Jahre im Fass ausgebaut, und wird dann unfiltriert abgefüllt. Wichtig okay. ist unfiltriert, weil ansonsten wird er nicht so alt werden können. Weil der Wein lebt durch die ganzen Inhaltsstoffe, die er hat, und das macht ihn einfach stabil. Wenn du das nicht hättest, wenn du ihn filtrieren würdest, dann wäre er nicht so lange haltbar.
Okay.
Deswegen würde ich auch immer, wenn ich zu Hause einen Vintage-Port aufmache, den erstmal nicht dekantieren, sondern erstmal so lassen, weil meistens eine Flasche Portwein, puh, also ja, zu zweit so, ist schon, ja, nee, ja das genau. Ist,
das musst du einfach aus Respekt vorm Alkohol, das solltest du über mehrere Tage genießen.
Und auch einen Tick gekühlt, oder?
Weil
der viel Alkohol hat.
Das ist was, kleine Schlucke, wenn du ein Glas Portwein hast.
Genießen. Das zelebrieren.
Das reicht.
Ja.
Damit hast du all das, was du möchtest.
Ja.
Und lass dir Zeit damit.
Mhm.
Ich meine, ich bin ja ein Schnelltrinker. Ich kann ruckzuck ein Glas leer trinken. Aber bei den Sachen ist es so, dass ich sage, muss man, er war nur ein Mini drin.
Eine Mühe! Eine Mühe! Ja, das ist schon ein großartiges Thema. Also, es ist super komplex. Es ist wirklich total nerdig eigentlich. Aber ich finde, wenn man sich so ein paar Eckpunkte davon merkt.
Aber wir haben eins nicht fertig besprochen.
Genau.
Der Restzucker.
Genau.
Ja, also das Aufspritten.
Der Restzucker, damit der bleiben kann, muss die Gärung aufhören.
Genau.
Okay. Und wie stoppt ihr die Gärung dann da? Mit
hochprozentigen Alkohol.
Ach so. Verrückt.
Die Hefen sterben ab und die natürliche Süße bleibt erhalten.
Okay.
Bleibt zu gehen.
Okay.
Und deswegen hat man natürlich auch von Haus zu Haus unterschiedliche Stilistiken. Wenn wir zum Beispiel Grahams, ist immer breit und rund und hat relativ hohe Süße. Wenn wir zu Daus zum Beispiel gehen, Daus ist immer relativ trocken. Trocken kann man es nicht nennen, es ist im Verhältnis
zu Grahams
trocken. Weil die einfach, bevor sie spritten, lassen die es einfach ein bisschen länger liegen. Die Hefe kann ein bisschen länger Zucker fressen und dann wird das automatisch hinterher ein bisschen
Welchen
trockener.
Welchen soll ich denn jetzt zuerst probieren?
Beide.
Super. Links ist das zugänglichere.
Okay, der rote.
Nee, du hast umgedreht.
Ich habe umgedreht.
Ja. Die Collate ist eindeutig zugänglicher.
Genau.
Ja.
Dann fange ich mal damit an.
Das ist schon krass, wie man so ein bisschen ehrfürchtig eigentlich ist, oder?
Ich finde das
ist halt schon toll.
Ich finde das wunderbar, wenn du diesen kleinen Schluck und du hast das ganze Denken und so, das macht einfach unheimlich viel aus.
Ja.
Das ist super.
Und wisst ihr was? Ich finde, das passt total gut hierher.
Natürlich. Natürlich, also
passt total gut jetzt hier, selbst jetzt hier in der Sonne.
Denkt dir die Sonne und den blauen Himmel weg, dann noch mehr.
Ja, das stimmt natürlich.
So, aber warum passt das gut denn? Pass auf, kann ich dir auch genau erläutern.
Ich habe Angst, dass du mich jetzt abfragst.
Das mache ich später. Pass auf, warum passt das gut hierher? Grahams, Daus, Voris, bis auf, okay, Newport ist ein holländischer Name, aber das sind alles englisch-schottische Namen. Es ist ein Handelsabkommen damals gewesen. Die haben eben halt Handelshäuser in Portugal gebaut, im Porto selber, weil es direkt natürlich am Hafen ist.
Ja, und die Holländer sind auch Seefahrer gewesen. Die
unten,
also ich meine, das ist dann die ist auch nicht umsonst da angekommen.
Ja. Und wenn wir uns uns Gedanken machen über diese Namen und England, Schottland, wir sind auf der gleichen Höhe fast wie Edinburgh hier. Das ist das Getränk, was sie in England hauptsächlich getrunken haben. Also warum soll es nicht zu diesem Klima hier passen?
Ja, also für mich passt es gut. So, ja. Ihr habt gesagt, das ist das Wichtigste.
Ja,
passt oder passt nicht?
Sich wohl.
Richtig. Genau. Was mir jetzt tatsächlich auf der Seele brennen würde, wäre die Frage, welcher Wein taugt dir mehr gerade von den beiden jetzt?
Oh, ist beides geil, aber ich glaube sogar jetzt hier der rechte.
Der Vintage Port. Er ist viel kräutriger, ne? Der ist auch ein bisschen offener gerade, finde ich, von den Aromen her.
Ich würde ihn auch als weiniger bezeichnen. Also das ist bei dem Collator merkst du so ein bisschen, das lebt sehr stark von dieser Oxidation und
auch
von
schön,
dieser Süßweincharakteristik mit Luft. Und das geht näher an sowas wie Madeira auch dann vom Stil her. Und das ist so eine eigene Liga. Mhm. Das hat aber ein bisschen weniger Salz als Madeira.
Ja, und weniger Säure auch.
Und wir sind bei dem Vintage sind wir halt nah am Rotwein.
Ja.
Das ist.
Also da konnte ich mich jetzt Stunden mit beschäftigen.
Ein bisschen weniger Alkohol, ein bisschen weniger Süße und du könntest es auch im Bordeaux irgendwo unterbringen. Ne?
Ja.
Also,
ja.
Das ist so ein bisschen der Unterschied und beides hat total seinen Reiz. Also, wie setzt du Portwein in eurer Küche ein?
zum Essen, also in der Menübegleitung, kann es ab und an passieren, dass ich, je nachdem, was Jan Philipp da macht, mal ins Menü tatsächlich einbaue. Und mir ist auch okay. Völlig Wumpe, an welcher Stelle. Es kann auch
völlig Wumpe, einfach, dass es da
einfach,
ist.
Dass es da okay, ist. Find ich cool. Also in diesem Moment, weil ich finde, das muss gerade zu diesem Gericht sein. Ja. Ne? Also okay. Er hat jetzt gerade im, wann war denn das, im letzten oder im vorletzten Menü hatten wir...
Nee, ist es völlig Wumpe. Das ist, glaube ich, ein Duisburger Ausdruck.
Ich glaube
oder
auch.
Berlin.
Nee, das ist... Das klingt nach Team im Westen.
Also er hatte jetzt so eine Marone hatte er. Mhm. Die Marone war so ein bisschen von der, die war so ein bisschen gemacht, die hat ein bisschen wie Gänsestopfleber, also so in diese Richtung, so cremig, breit, ne, fett, weich. Das waren so die Attribute eigentlich, die diese Marone präsentiert hat. Und dazu habe ich dann mit so Bittersalaten waren dabei, die waren auch ein bisschen mit Portwein, muss ich sagen, ein bisschen mariniert. Mit so einer Portweinreduktion. Und dazu haben wir Portwein natürlich gemacht, weil wenn man sich vorstellt, so Gänsestoffleber und so würde man vielleicht einen Sautern oder sowas machen. Ne? Und dann fange ich manchmal an zu spielen. Also er hat manchmal das Gericht und dann fange ich an zu spielen und überlege, okay, was hat er für eine Idee dahinter? Mhm. Und dann geht es eigentlich los. Und sowas kann man super gut auch mitten im Menü machen, finde ich, weil es bricht einmal komplett. Und an... Oh, die Düne. Nee, müssen wir schon mitnehmen.
Ja.
Ansonsten zum Dessert geht es natürlich. Ja, ne? Ja. Also wenn du was mit Orangen hast zum Beispiel oder Zitrusfrüchten geht es super gut mit. Also dann gerade Collator, das hier jetzt eher nicht, aber Collator geht super gut damit oder Madeira geht super gut damit. Wenn du Schokolade und sowas hast, ist hier.
Ja. Hast du gestern eigentlich eine Fleckenmuschel gekriegt?
Nee, hast du nicht. Du hast auch keine Flecken gemacht.
Hast keine Flecken gemacht?
Nee, hat er nicht. Habe ich gesehen.
Weil wir haben ja hier die legendären Fleckenmuscheln. Und ich habe mir sagen lassen, dass wenn du 20 Fleckenmuscheln zum Schluss... 10. Wenn du 10 Fleckenmuscheln zum Schluss auf dem Tisch hast...
Pro Person.
Ach, pro Person. Also bei euch 30.
Gewinnt man da
eine Flasche Champagner.
Wie oft kommt das vor?
Haben wir uns völlig falsch verhalten.
Könnt ihr mal... Also wie oft passiert das wirklich? Bisher noch nicht. Okay.
Aber ich biete es jedem Gast an, also der eine Fleckenmuschel bekommt.
Ja. So, also wir haben noch eine Schnellfragerunde, liebe Bärbel. Jetzt fragen wir dich mal ab. Pass mal auf. Ja. Mit welchem Wein verführst du deinen Mann?
Madeira.
Was zeichnet für euch beide einen guten Sommelier, eine gute Sommelier aus?
Kompetenz und Kommunikation.
Und für dich so?
Kompetenz und Kommunikation.
Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
Oh, dann würde ich gerne fliegen.
Ja, wo würdest du denn hinfliegen?
Über die Welt.
Okay. Und was zeichnet für dich einen guten Winzer aus?
Gutes Gefühl. Für seine Pflanzen und für seinen Keller.
Ja. Wie kann ich Verkosten üben? Das würde ich euch beide mal fragen.
Trinken,
ja. Hättest du das auch gesagt, ja. Okay. Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig? Brauchst du Zeit? Wir haben noch was im Glas.
Wir waren das erste Mal sprachlos.
Ich würde gerne lebendig gerne ein Glas Wein mit Angela Merkel trinken.
Oh. Ja. Was würdest du denn gern fragen?
Was ihr Lieblingswein ist.
Ah ja, spannend, ja. Fände ich auch spannend, okay.
Ich wollte dich fragen, wie sich der Jahrgang 25 zeigt, aber wir haben ja jetzt auch schon mal was probiert.
Ich habe halt so gelesen, gell, dass Stuart Pickard und alle, dass sie dich, dass sie...
Ja, moin.
Ja, na dann.
25 ja, Estate. Ich habe gedacht, ich lasse ihn außen vor.
Nee, das wäre ja verrückt.
Wir rinsen mit dem Wein.
Ja.
Also einmal ausspülen, bitte.
Ich habe nämlich da so ein bisschen geguckt, gell? Lobeshymnen habe ich gesehen. Lobeshymnen.
Das ist auch dramatisch gut, nenne ich es mal. Also,
okay, dramatisch hört sich interessant an. Gut ist okay, aber dramatisch hört sich interessant an.
Ich hab's in meiner Winzerlaufbahn noch nicht erlebt, dass nahezu jeder einzelne Weinberg es geschafft hat, an sein Maximum zu kommen, was perfekte, gesunde, reife Trauben betrifft. Und das war letztes Jahr so. Wir haben aus jedem Weinberg Trauben geerntet, wo du sagst, okay, viel besser kriegst du nicht. Jetzt muss das nicht heißen, dass das der größte Jahrgang ist, weil das natürlich immer eine Stilfrage ist, wie ist er gereift, was hat er für Temperaturen und was weiß ich. Aber faktisch ist es auf jeden Fall so, wir haben wunderschöne, reife Trauben geerntet. Und dieser Jahrgang packt es auch. Der Jahrgang zeigt es auch. Man muss dann sehen, wie reift er, wie wird die Typizität sein, wie ist die Balance zwischen Säure und den Inhaltsstoffen und so weiter. Das sind alles Zukunftsfragen, die möchte ich heute nicht beantworten. Aber rein aus dem praktischen Arbeiten im Weinberg
Und von dem, was wir da verarbeiten durften, war es ein Hammer.
Ich habe so also viel Positives gehört, dass ganz Rheinhessen so gut performt hätte auch.
Ja,
auch oder ist das auch Rheinhessen? Ist das dann sowas, wenn du sowas hörst, dass du sagst, okay, da muss ich jetzt in Rheinhessen besonders viel zurücklegen in diesem Jahr? Oder sagst du auch, nee, man muss das ja erstmal beobachten?
Ich freue mich einfach dafür. Ich freue mich einfach für die Winzer, die da einfach, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch weniger Arbeit im Weingarten in so einem Jahr haben?
Ja, weiß ich nicht, aber also zumindest, ich sag mal so, der Knackpunkt ist doch der, du machst das ganze Jahr, weil du ein tolles Ergebnis haben möchtest. Mhm. Und wenn du belohnt wirst mit dem, was du eigentlich, wofür du arbeitest, ist doch wunderschön. Wir haben sehr wenig geerntet. Das ist leider Gottes, die Erntemenge ist eine der kleinsten unserer Gutsgeschichte bisher. Mhm. Aber da es so gut ist, sage ich, okay, was soll's. Hauptsache ist so gut. Ja? Und das ist, also mir, der Estate Riesling ist unser wichtigster Wein, der auch im Export eine große Rolle spielt. Wir sind ja da glücklicherweise weltweit sehr gut vertreten. Mir fehlt ein Drittel Menge für den Wein dieses Jahr. Das macht mir schon ein bisschen zu schaffen.
Ja.
Aber dafür ist das, wenn es im Glas ist, ich meine, ihr probiert selbst.
Das ist knackig, das hat richtig Zug.
Und wenn man sich überlegt, das ist der Estate. Ja? Das ist der einfachste trockene Riesling, den wir aus dem Weingut erzeugen. Und da ist so viel drin, ich bin einfach happy mit.
Aber das ist dankbar. Das, was ich dir gestern auch gesagt habe, ne? Ja. Wenn man Weine verkostet, Weine finden möchte, wie auch immer, ich möchte nicht die großen Gewächse verkosten, wenn ich irgendwas kennenlerne. Ich möchte genau das haben.
Ja. Ja.
Genau das möchte ich verkosten.
Mhm. Weil du da eigentlich siehst,
wie die arbeiten. Macht es Spaß oder ist es einfach so, ne?
Ja.
So, und das hat richtig Zug. Das ist echt gut.
Ja. Ja.
Aufschreiben, Foto machen.
So viel zum Thema, wie kommt was auf deine Karte?
Genau.
Schön, schön.
So. Aber deine Schnellfrage war nicht immer so lang.
Ja, entschuldige bitte, du hast Termine. Pass auf jetzt hier.
Okay, weiter.
Okay, weiter. Was darf man diesen Winzern eigentlich glauben und wo muss man schon nochmal hinterher sein?
Also ich glaube, der Wein spricht hinterher für sich, egal was man glaubt oder was man nicht glaubt. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, der Wein spricht für sich.
Fertig. Aber bist du sehr umgarnt?
Ja, aber über die Jahre muss ich auch ehrlich sagen, ich habe keinen Bock auf Probeflaschen, außer ich sage, ich habe Bock darauf. Es ist nur für die Winzer oder wer auch immer mir das schickt, Agenturen, was auch immer. Es ist unnötiger Zeitverlust für die Menschen, die mir was schicken. Die erwarten was von mir. Ich möchte denen nichts zurückgeben, weil ich das nicht möchte.
Unbestechlich. Bärbel, unbestechlich. Also
das hat gar nichts damit zu tun.
Nee, aber du machst es mit deiner Art, wie du bist, machst du es, glaube ich, gut, weil du hast letztendlich, glaube ich, nett den vollen Druck, weil du von denen, die gern Wein verkaufen möchten, weil du dich ein bisschen schlau dem entzogen hast.
Ja, ich habe einfach allen gesagt, bitte schickt mir nichts und ich habe kein Interesse. Also man muss auch manchmal, es ist ja oft, dass man manchmal Sachen verpackt oder was auch immer, der dann denkt so, oh, du willst ihm jetzt auch nichts Böses oder so. Ne? Ja. Aber ganz ehrlich, also das habe ich mir ganz schnell angeeignet, dass ich gesagt habe, bitte schickt mir nichts, ich habe kein Interesse. Schickt mir vielleicht mal eine Mail und wenn ich Bock habe, melde ich mich.
Ja.
Und ich finde, das ist das Fairste, was man machen kann.
Wie viel Johannes King steckt noch in Söringhof?
50% bestimmt. Also ich glaube, das ist so die, ich glaube, die Basic ist Johannes. Das ist auch das King-Universum, wie wir es nennen. Aber wir müssen ja trotzdem auch weiter nach vorne gehen und mit der Übernahme von Jan Philipp wird es moderner, wird es natürlich auch jünger.
Aber es ist eine schöne Wertschätzung. Ja.
Total.
Und wichtig ist trotzdem auch das Aber, weil es ist eine neue Zeit.
Ja. Genau. Aber beides passt zusammen.
Beides passt total gut zusammen.
Jan-Philipp Berner und auch du, ihr wart ja schon hier im Söringhof, als Johannes King noch da war.
Genau.
Wenn man jetzt schon immer Gast war, was ist jetzt ganz anders geworden?
Ich glaube, anders ist einfach, dass wir sind Söringhof, 100%. Aber wir möchten natürlich nicht stehen bleiben. Ja, also das ist
das letzte.
Auch keinen Trends nach.
Naja, das ist auch gut. Da trefft ihr euch ja auch. Wer hat hier das letzte Wort? Der Wein oder die Küche?
Ich.
Zieh dich warm an, Jan-Philipp Berner.
Okay.
In diesem Sinne würde ich sagen, herzlichen Dank, liebe Bärbel, dass du mitgemacht hast, dass wir hier in eure Sandkiste durften. Danke, Philipp, dass du deinen Kurzurlaub unterbrochen hast. Danke fürs Dabeisein. Chin-chin und bis zum nächsten Mal.